Ich finde, wir klingen ja ziemlich gut zusammen.
Richtig harmonisch, oder?
Ja. Also das klingt wie eine ganze Symphonie vielleicht.
Symphonie.
Und das, obwohl wir immer noch nicht gesungen haben.
Noch nicht. Aber, die Leute wissen ja, dass wir insgeheim an unserer Musical-Folge arbeiten.
Klammer auf du, Klammer zu.
Richtig. Und irgendwann wird die dann einfach erscheinen.
Und dann ist sie da.
Dann ist sie da.
Heute ist nicht.
Es ist dann aber eine ganz normale Episodenbesprechung. Es ist eine ganz normale Episodenbesprechung, die aber gesungen daherkommt. So.
Von einer sehr kurzen Episode, weil das ist ja, sonst müssen wir ja, meine Herren, was müssten wir singen auf, weiß ich nicht, wenn wir so ein, weiß ich, die letzte Folge Discovery besprechen. Das wird den Leuten auf den Sack gehen. Ich bin mir sehr sicher.
Ich glaube, es wird eine TOS-Folge. Es wird eine TOS-Folge aus der dritten Staffel oder sowas. Requiem vor Methusalem oder so.
Wo die Story auf den Bierdeckel passt. Das muss bei einem guten Musical ja so sein, ne?
Ja, genau. Und wir besprechen die ZDF-Version, die komplett zerschnitten ist und keinen Sinn ergibt.
Die besprechen wir. Was? Was?
Ah, ich freue mich drauf. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf First Contact.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Discovery Panel passend zur siebten Folge nunmehr von Star Trek Prodigy. Mein verehrter Kollege hat gerade den Namen schon vorbereitend erwähnt. First Con minus Tact.
Ja.
Auf Deutsch einfach alles zusammengeschrieben. Erstkontakt.
Erstkontakt, richtig, genau.
Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. So, da sind wir wieder. Mensch. Da sind wir mal wieder. Das gibt's ja gar nicht. Und beschäftigen uns nach wie vor mit Star Trek Prodigy. Es ist wirklich immer nach wie vor noch verrückt, wie viel Spaß mir das doch bereitet. Das schon mal gespoilt vorab, aber dass wir uns so gut darüber unterhalten können. Wer hätte das gedacht?
Ich.
Ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ja. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich freue mich jetzt wirklich darauf. Ich finde es auch super, weil Prodigy hat ja wirklich sehr, sehr viele Folgen. Das ist ja ganz anders als bei den ganzen anderen Serien. Ja,
genau.
Wir haben irgendwie nur 10 Folgen pro Staffel. Aber hier sind es einfach 20. Und wir können diese 20 Episoden einfach irgendwann dann besprechen, wenn wir Bock haben, weil wir haben ja auch gar keinen Druck mehr.
Nee. Und ihr macht und offensichtlich keinen Druck mit, ja.
Genau, und weil wir keinen Druck mehr haben, besprechen wir jetzt einfach wesentlich mehr als eine Folge pro Woche. Ich weiß gar nicht, warum wir so schnell sind plötzlich. Ja,
ich weiß auch nicht, das ist ganz strange. Aber es ist schön, wir hören uns öfter, noch öfter.
Ja,
ist gut für unsere Beziehung.
Ist ganz genau.
Sorgt für noch mehr Harmonie.
Harmonie.
Es sorgt natürlich auch dafür, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, was das Feedback angeht. Das haben wir euch ja in den letzten Folgen schon mal gefeedbackt, dass wir das Feedback gerade nicht feedbacken, weil wir so ein bisschen asynchron hinterher, also davor hängen quasi. Also ihr hängt hinterher zwangsläufig, weil, ihr wisst schon, wir sind halt ein bisschen schneller. Und jetzt überlegen wir gerade so hin und her, wie wir dann damit jetzt umgehen könnten oder sollten, weil, auf der einen Seite ist es irgendwie komisch, wenn wir jetzt Feedback machen in Folge 7 von Folge 4, aber nicht von Folge 5 und 6, weil es das halt noch nicht gibt, Stand jetzt, in unserem jetzigen Hier und Jetzt.
Ja.
Oder wäre es cooler, wenn wir können euch ja mal fragen, aber bis ihr jetzt antwortet, vergehen Wochen.
Vergehen wieder Wochen. Und dann
wahrscheinlich
sind wir
auch
mitten in Discovery.
Genau, wir sind eher richtig. Ja.
Also wir können, was wir machen können.
Ja, wir müssen das entscheiden. Wir müssen das entscheiden, Andi. Wir müssen endlich mal was hier eigenständig entscheiden auf diesem Panel.
Wir könnten eine separate Feedback-Folge machen und dann so tun, als wäre die schon vor Wochen erschienen. Also wir datieren die dann einfach zurück. So, ja. Und dann ist die irgendwo in eurem Podcatcher. Ne? Ihr müsst die dann suchen, weil sie ist ja quasi schon vor mehreren Wochen erschienen. So. Und geht dann irgendwo in eurer Podcast-Queue unter. Aber sie ist da. So, dann wir könnten wir quasi das aktuelle Feedback immer.
Das ist eine Scheißidee. Aber danke, stimmt. Danke, danke für den Vorschlag. Man muss ja aber konstruktiv gerne damit umgehen. Ja. Wir könnten einfach irgendwie zwischendurch so eine Feedback-Folge zwischenschieben, also ganz regulär, die dann so aufploppt in eurem Podcatcher und dann ist sie da und dann könnt ihr Feedback hören. Und wir machen dann das Feedback quasi, was zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Feedback-Folge machen, da ist. Vielleicht gibt es ja sogar News, da können wir sie News und Feedback nennen.
Das stimmt. Das könnte allerdings, da müssen wir euch vorher, bevor ihr das entscheidet. Ne,
ihr könnt es ja nicht entscheiden. Warnen. Wir haben uns gerade gesagt, wir müssen das entscheiden, Andi. Die können das.
Dann muss ich dich warnen. Ja. Dann muss ich dich warnen. Es könnte sein, dass wir dann abschweifen.
Ach so. Also das wird dann zu lang. Also oder zu langatmig.
Nee, langatmig nicht. Aber es könnte sein, dass wir dann nicht vollständig beim Thema bleiben. Hm. Ist nur eine Warnung. Ich möchte das nur mal in den Raum stellen. Weil normalerweise bleiben wir immer vollständig im Thema.
Du hast völlig recht. Ja, ja, klar. Okay, wir lassen das nochmal durch unsere Köpfe gehen und ihr wisst jetzt mittlerweile sowieso schon lange, ob wir uns dazu entschieden haben, eine Feedback-Folge zu machen oder nicht. Deswegen ist dieses Gespräch mit Abstand das Langweiligste, was ihr je gehört habt. Aber damit müsst ihr nur mal leben, wenn ihr hier so Back to the Future-mäßig mit uns, ja, Prodigy guckt, ne?
Discovery Panel ist nicht immer Action, das ist auch mal tschechisches Autorenkino. Tschechisches, warum habe ich den Tschechisch gewählt?
Ich weiß auch nicht.
Als Rheinländer sollte ich niemals über Tschechien reden.
Ja, vor allen Dingen als Aachener, ne?
Tich, fich. Ja, genau.
Tschechisches Autorenkino.
Dankeschön, ja. Vielen Dank.
Gerne.
Das ist ja schon fast Hochkultur und da sind wir voll in meinem Thema heute. Ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet an der Stelle.
Weil du Kultur konsumiert hast. Kann man Kultur, sagt man das dann? Also ist Kultur auch Konsum oder ist Kultur per se, per Definition am anderen Ende von Konsum? Nee, eigentlich schon auch irgendwie, ne?
Man, ich würde sagen, Konsum ist Gebrauch oder Verbrauch und ich habe mich ja an kulturellen Angeboten
du hast sie nicht verbraucht, das wäre schade für alle anderen.
Ich habe sie nicht verbraucht, aber ich weiß gar nicht, ob es so schade wäre für alle anderen, muss ich an dieser Stelle sagen.
Okay, erzähl, wo warst du und warum warst du, wirst du da nie wieder hingehen?
Ich bin ja durchaus ein bisschen interessiert an Philosophie.
Und das hat noch niemand mitbekommen. Niemand, wirklich niemand hat das bisher mitbekommen hier.
So, und wir haben ein Kant-Jahr. Ne? Wir besprechen jetzt hier nicht nur die 824. Episode Star Trek, nein, wir sind auch im Jahr 2024.
Ja.
Schön, ne? Ja. Kant wäre in dieser Episode, oder vielleicht sagen wir in diesem Jahr, 300 Jahre alt geworden.
Wir rechnen so noch Episoden, ja. Die 2024. Episode nach Christus.
So, er ist im Jahr 1724 geboren und dementsprechend wäre er dieses Jahr 300 Jahre alt geworden. Also Wir haben Kantjahr und sowas nutzen dann natürlich Menschen, die irgendwie ein historisches Verständnis haben, dafür die entsprechende Person nochmal in den Mittelpunkt der Debatte zu
rücken.
Ziehen.
Ja.
Ja. Und das finde ich auch gut. So, und ich hoffe, dass dieses Kantjahr auch noch einiges an neuen Entwicklungen oder auch Veranstaltungen, tollen Veranstaltungen oder sowas mit sich bringt. Ich war heute in Bonn auf einer sehr, sehr hochgelobten Ausstellung.
Also Bonn ist erstens eine Stadt im Rheinland neben Köln, also es ist sowas wie eine Vorstadt. Und zweitens irgendwie immer am Start, wenn es um Jahre von irgendwas geht. Aber es liegt vielleicht auch daran, weil letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, Beethoven-Jahr war und ich irgendwie das Wort Bonn 150 Millionen Mal in Bezug auf Jahr des gehört habe.
Ja, tatsächlich hat Bonn ja eine sehr, sehr rege Hochkulturszene, weil da im Zuge dessen, dass Bonn nicht mehr Bundeshauptstadt war, relativ viel Kohle reingebuttert worden ist, um aufzufangen, dass da jetzt ganz viele Gebäude leer stehen. Ja,
man musste irgendwas da reinstellen. Was macht man in leere Gebäude am besten rein? Ein Museum.
So, und da gibt es deswegen die Museumsmeile in Bonn und unter anderem gibt es da die relativ große Bundeskunsthalle.
Ja.
Klingt sehr offiziell. Ist es auch. Ich kenne aber die Geschichte der Bundeskunsthalle nicht. Darum soll es aber auch nicht gehen.
Es klingt so ein bisschen nach Indiana Jones irgendwie.
Irgendwie schon, genau. Als ob da irgendwo drin die Bundeslade auch versteckt worden sein könnte. Anyway, aber ich glaube, es geht um die Bundesrepublik und nicht um den Bund Israels mit Gott. So, wir schweifen ab vom Abschweifen. Das wird schwierig.
Das ist schwierig, ganz schwierig.
Ich war da heute in der Ausstellung Immanuel Kant und die offenen Fragen.
Oh, das ist natürlich schlecht. So. Ist ja immer gut, wenn man irgendwie irgendwo hingeht und dann vielleicht Fragen beantwortet bekommt. Aber wenn eine Ausstellung schon offene Fragen heißt, ist ja schwierig.
Kant versucht ja, seine selbst aufgestellten offenen Fragen zumindest mit einem Angebot zu versehen, sodass man sie beantworten könnte. Und diese offenen kantischen Fragen sind sehr, sehr berühmt. Das sind so Fragen für die gesamte Philosophiegeschichte im Prinzip. Und das sind die vier Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?
Mhm.
Diese Ausstellung war jetzt auch nach diesen Fragen grob strukturiert. Und ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut, weil in diesem Ausstellungstext stehen coole Sachen drin. Ich kann da mal ein bisschen was draus vorlesen, ja? Das ist aus der Ausschreibung der Bundeskunsthalle. Eine wandfüllende, die gesamte Ausstellung umlaufende Biografie im Stil einer Graphic Novel führt prägende, teils unbekannte, teils amüsante Aspekte des Lebens und Wirkens von Immanuel Kant vor Augen. Gemälde, Grafiken und persönliche Gegenstände aus dem Umfeld des Philosophen fügen sich in diese biografische Erzählung ein und verleihen ihr eine historische Dimension. Die ostpreußische Residenz und Universitätsstadt Königsberg bildete den Lebensmittelpunkt von Immanuel Kant. Sie wurde 1944-45 fast vollständig zerstört, also 1944-45. Mhm. Mit Hilfe der Virtual Reality wird das blühende Königsberg des 18. Jahrhunderts digital rekonstruiert. Mehrere VR-Stationen ermöglichen eine imaginäre Reise in die Welt des Immanuel Kant. Mhm. Kurze Spielszenen machen zentrale Aspekte des Denkens Kant und der Aufklärung virtuell erlebbar.
Mhm.
Und dann so Erstausgaben, Originaltexte werden ausgestellt und durch gezielte Kommentare erschlossen. Da geht es um die Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft, also Kants Hauptwerke. Aber es soll auch einen kritischen Aspekt geben, ne, wie umgehen. Also es gibt so ein Forschungsprojekt an der Uni Jena, das heißt, wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in Werken der klassischen deutschen Philosophie.
Mhm.
Und die haben sich da eben auch eingebracht. So.
Es klingt dann steht irgendwie noch, alles ganz interessant. Also ich muss jetzt Erstlingswerke, muss ich nicht mit, also das klingt ein bisschen staubig, aber der Rest klingt irgendwie ganz, ganz nett.
Dann steht da drunter noch, mehrere Mitdenkstationen ermöglichen einen spielerischen Zugang zu zentralen philosophischen Fragestellungen.
Mitdenkstationen, das klingt schön. Auch dieser Podcast ist vielleicht eine Mitdenkstation.
Ja, aber absolut. Und es ist eine sehr gelungene Mitdenkstation, würde ich es grundsätzlich sagen. Ja, also. Das klingt alles großartig und ich bin grundsätzlich Fan von diesem Konzept, wenn es so theoretisch da aufgebaut wird. So.
Ich höre ein raumfüllendes Aber.
Ich habe mehr und mehr ein Problem mit der Art und Weise, wie Hochkultur sich darstellt. Denn das hier ist ja definitiv Hochkultur, ne? Das ist einer der vielleicht auch sperrigsten, weil so intellektuell unglaublich komplizierten, zumindest jetzt nicht in philosophischer Hinsicht, sondern irgendwie auch in sprachlicher Hinsicht. Und die Gedanken sind sehr, sehr komplex. Also ein Philosoph, der eben nicht niedrigschwellig erreichbar ist, erstmal, wenn du normalerweise seine Werke nutzt. So. Und jetzt wäre ich grundsätzlich Fan davon, wenn diese Hochschwelligkeit von Kant irgendwie in eine Niedrigschwelligkeit umgemünzt wird. Das heißt, wenn so ein Museum es schafft, didaktisch einen Zugang zu Kant zu bieten.
Ja.
Und de facto wurde das einfach gar nicht gemacht.
Das heißt, du musstest Kants Werk schon gelesen haben, um an der Mitdenkstation auch mitdenken zu können, ja?
Es wurde im Prinzip vorausgesetzt, dass du Kant schon kennst. Und die gesamte Ausstellung war darauf ausgelegt, dass du im Endeffekt, wenn du Kant schon kennst und vielleicht auch sein Werk kennst und sein Leben und sowas, dass du Sachen wiedererkennst und dich darüber freust. Und Entschuldigung, wenn ich mal despektierlich bin, aber dieses Selbstgewicht von dieser Hochkultur, das geht mir sowas von auf den Keks, Leute. Ich habe wirklich überlegt, mit meinen SchülerInnen da reinzugehen in diese Ausstellung. Ich bin mittlerweile glücklich, dass ich es nicht gemacht habe, denn die hätten nie wieder ein Museum betreten. Weil ich hätte dann versucht, irgendwie denen vorher das alles ganz schmackhaft zu machen, indem ich zum Beispiel diese Sache da vorlese und indem ich denen sage, okay, ihr habt hier verschiedenste Möglichkeiten. Du musst wahrscheinlich diese Worte, die ich da eben gesagt habe, piepen, ne, damit wir nicht diesen Explicit-Stempel bekommen. Egal, also ich hätte denen versucht, das schmackhaft zu machen, dann wären die rausgegangen und haben gesagt, ja super, ich habe nichts verstanden, ich habe mich tot gelangweilt, ich bin wieder nach Hause gegangen. Dieses Graphic Novel ist total schön gestaltet,
ja,
aber super fragmentarisch und mit super wenig Struktur. Also du hast natürlich eine chronologische Struktur, aber dann sind da irgendwelche Aspekte zu irgendwelchen willkürlichen Zeiten hervorgehoben und dann nochmal verbunden mit Kant-Zitaten, die du verstehen musst, um irgendwie zu verstehen, was er gerade in dieser Stelle sagen möchte. Die ganze Ausstellung, also du kommst schon rein, ne, so, und wirst dann von irgendeinem Typen erst nach rechts geschickt. Links wäre eine Wand gewesen mit Kants Zeitgenossen, die habe ich dann relativ lang gesucht. Hat er gesagt, geh da rechts entlang, links wäre aber der Eingang gewesen. Egal. So, das war jetzt dieser Typ. So.
Ja.
Links also diese Wand, ne? Ja, Porträts ja. von Kants Zeitgenossen. Finde ich erstmal spannend. Ne?
Ja.
Ist so ein bisschen Worldbuilding, kannst du ein bisschen gucken, ja, zu welcher Zeit hat er denn gelebt? Ne? Wer waren denn so Zeitgenossen? Jemand wie Marie Antoinette oder jemand wie Napoleon oder jemand auch wie Goethe oder Schiller oder sowas. Ne? Also spannende Leute. So, die sind dann da alle abgebildet in Porträts.
Ja.
Und da steht da ein Audioguide mit QR-Code da daneben. So, ne? Ja. Ich also mir diesen Audioguide runtergeladen aufs Handy, ne, habe meinen Kopfhörer reingesetzt. So, was erwarte ich jetzt? Ich erwarte, dass mir kurz erklärt wird, wer denn diese Zeitgenossen, die da abgebildet sind, sind. Dann war natürlich neben diesen Bildern auch so eine kleine Beschreibung, wer das ist und wer das gemalt hat. So, aber ich habe gedacht, es wird so ein bisschen eingebettet. Ne? Was haben die so gemacht? Wen hat vielleicht Kant sogar von denen gekannt oder sowas? Ne? Also wie war der Zugang? Stattdessen berichtet der Audioguide über die Maler dieser Porträts.
Das ist ganz geil. Und das ist die 150. Meta-Ebene quasi, ja.
Und was die so für einen Horizont hatten, die MalerInnen dieser Porträts.
Ja, das ist halt, also da würde ich sagen, irgendwie, wenn mir, also ist halt ein Thema vorbei. So, ne? Also, es mag ja interessant sein, wenn man sich über Maler unterhält, aber who cares? Also.
Gut, es ist auch Bundeskunsthalle, habe ich irgendwie gedacht, okay, dann ist es der Kunstschwerpunkt, ne? Dann gehe ich also zum ersten Mal zu dieser, Stelle, an der man Königsberg überfliegt, quasi. Das ist eine virtuell nachgebaute VR Königsberg, sieht doch ganz gut aus, sieht so ein bisschen aus wie Assassin's Creed oder sowas, ne? Also, sieht ganz okay aus, also es ist jetzt nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber schon relativ aufwendig, wiederhergestellt, so.
Ja.
Siehst einen Drohnenflug, daneben wieder ein QR-Code, ne? Denkst du so, okay, jetzt erzählen die mir ein bisschen was über Königsberg. Wo das denn liegt, zum Beispiel.
Ja. Ne? Wäre auf jeden Fall eine lohnende Information, auch um zu verstehen, also die Wurzeln zu verstehen, ne? Und halt auch zu verstehen, was da im Zweiten Weltkrieg passiert ist und solche Dinge.
Ja. Stattdessen war der Audio-Input für diese eine Station, wo man dann über Königsberg gucken konnte, war quasi herzlich willkommen in der Kant-Ausstellung. Das ist Königsberg. Das war so ungefähr der Inhalt dieses Audio-Dings. So. Und dass sie das mit VR nachgebaut haben.
Ja, sehe ich.
In der gesamten Ausstellung habe ich nicht erfahren, wo Königsberg liegt. Jetzt kannst du mir da sagen, ja, du weißt doch, wo Königsberg liegt. Ja, ich weiß, wo Königsberg liegt. Aber wo ist denn hier wieder die Niedrigschwelligkeit?
Ja.
Ich möchte doch, dass Leute, die da reingehen, eine Einführung darin bekommen, wo denn Königsberg ist, wo Kant sein gesamtes Leben verbracht hat, bis auf 2, 3 Lehrreisen. Der ist da sein ganzes Leben geblieben. Der hat extrem lange gewartet, bis er irgendwann eine Professur angefangen hat, weil er immer nur die Professur in Königsberg haben wollte. So, für Kant ist Königsberg extrem relevant. Es war auch groß abgebildet, aber der Audioguide hat es überhaupt nicht richtig beschrieben. Dann waren diese Räume überhaupt nicht strukturiert. Der Audioguide hat überhaupt keine Struktur gegeben. Die Struktur sollte über diese großen Fragen kommen. Du hast aber gar nicht gesehen, wo die einzelnen Fragen zu Ende waren. Dann die Einführung in die Ethik Kants. Also diese ganzen wie haben sie es genannt in der Ausschreibung? Mitdenkstationen.
Ja.
Ne? Die dockten halt bei den Themen von Kant an.
Ja.
So. Das heißt, wenn du die Themen von Kant verstanden hattest, dann konntest du mit diesen Mitdenkstationen mitgehen. Zum Beispiel war da irgendwie eine Mitdenkstation zum Freiheitsbegriff. Den Freiheitsbegriff brauchst du relativ deutlich, wenn du Kants Ethik verstanden hast.
Ja.
So, ne? Dann musst du dann überlegen, was ist eigentlich Freiheit und wie drückt sich menschliche Freiheit aus. So. Schöne Mitdenkstation. So. Um dann Kants Ethik zu verstehen, hatten sie sich auch eine Lösung überlegt. Sie haben nämlich die gesamte Kritik der praktischen Vernunft einfach auf Texttafeln in die Mitte des Raums gepackt. Die gesamte Kritik der reinen Vernunft auf Texttafeln.
Das heißt, du hast da, wenn dich das interessiert, 30 Minuten gelesen.
Nee, du konntest das nicht lesen. Diese Kritik der reinen Vernunft hat unglaublich viele Seiten. Okay, okay. Sie haben bestimmte Seiten rausgelassen. Sie haben auch bestimmte Aspekte markiert gelb dann. Mhm. Und die markierten Stellen sind dann wiederum in Kommentaren von anderen PhilosophInnen kommentiert worden. Zum Beispiel von Hannah Arendt oder sowas, die sich dann auf einen bestimmten Aspekt bezogen hat. Darüber konntest du dir wieder einen Audiokommentar durchlesen. Wenn du alleine das Lesen eines dieser Werke, ne, Kritik der reinen Vernunft war bei der Erkenntnistheorie, bei der Frage, was kann ich wissen, Kritik der praktischen Vernunft zum Beispiel bei der Ethik. So. Wenn du allein eine dieser Stationen dir komplett angeguckt hättest, dann hättest du allein 2 Stunden ungefähr gelesen und da hast du noch nichts verstanden. Und ich rede von mir, ich rede nicht von meinen SchülerInnen. So.
Oh Mann, ey.
Am Ende der Ethik war dann ein groß gestalteter Raum, in dem du reingekommen bist und dann stand da einfach nur die Geschichte der Menschenrechte. So. Mhm. Also ein eigener Raum, Geschichte der Menschenrechte.
Ja.
Völlig dekontextualisiert. Natürlich, in dem Moment, wo du Kant verstanden hast, in dem Moment, wo du den kategorischen Imperativ kennst, wo du die Menschheitszweckformel kennst, ne, dann kannst du irgendwo den Zusammenhang zwischen Kants Ethik und den Menschenrechten herstellen. Gar kein Problem. Wenn du das nicht kennst, ist das einfach eine zweite Ausstellung.
Das ist geil.
Denn diese VR-Stationen waren im Prinzip eine, die haben dich immer wieder nach Königsberg zurückgeführt, aber Audio, ohne Audiokommentar. Das heißt, du warst im Endeffekt dann, bist über Königsberg geschwebt. Oder auf einer warst du plötzlich auf einem Raumschiff, bist an einer Formel entlang geschwebt, warst dann plötzlich in Königsberg und hast davor gestanden, wie ein Heißluftballon gestartet ist und warst dann auf dem Heißluftballon bis noch ein bisschen über Königsberg geflogen. Das waren die VR-Stationen.
Ist das geil. Das heißt, am Ende, wenn man nicht so, also auch selbst wenn man so ein bisschen Plan von Kant hat, nimmst du am Ende eigentlich nichts mit raus. Also du nimmst keinen Erkenntnisgewinn.
Du nimmst definitiv, also es mag Leute, die dann einen Erkenntnisgewinn mit rausnehmen, wenn sie sich wirklich sehr, sehr lang mit bestimmten Themen da beschäftigt haben.
Ja.
Ich nehme da gar keinen Erkenntnisgewinn mit raus und ich fand es ehrlich gesagt auch schwierig, wie manche Leute dann irgendwie gesagt haben, also die haben dann irgendwie den Anlass genommen und ich habe so ein paar Gespräche mitgehört, da waren vor allen Dingen alte Leute, die haben so ein paar Gespräche mitgehört, die dann irgendwie gesagt haben, ja, und das ist ja bei Kant so und so und das ist so und so und so. Also die haben im Endeffekt dieses klassische, ich erkenne Sachen wieder und freue mich darüber, dass ich Sachen wiedererkenne gehabt. Aber das ist ja nicht das, was so eine Ausstellung leisten könnte, wenn sie es denn wollte.
Nee, sie sollte es auch nicht leisten. Also es geht ja in, also keine Ahnung, also Kunst darf ja was auch immer Kunst machen will. Aber ich meine, wenn es um etwas geht, also offensichtlich sollte es ja einen pädagogischen Anstrich haben. Sonst wären die Dinge ja nicht da gewesen, die da gewesen sind. Also du brauchst ja keine Mitdenkstation, wenn du nicht irgendwie Menschen dazu anregen möchtest, mitzudenken. Und zwar nicht nur die, die schon irgendwie eine Staatsarbeit über ein Thema geschrieben haben. So, ne? Also, das raff ich dann am Ende auch nicht so richtig, warum sowas dann irgendwie nicht passiert. Aber das passiert relativ häufig, dass du, also es gibt ganz tolle Ausstellungen, so, ne? Um das mal vorwegzuschicken, es gibt ganz tolle Ausstellungen mit einem pädagogischen Konzept, wo man auch mit Kindern reingehen kann, wo du hinterher auf jeden Fall irgendwie mehr weißt als vorher. Das kann mal besser, mal schlechter funktionieren. Aber ich habe es gerade, was so Kunstausstellungen angeht, schon häufig erlebt, dass du halt entweder kontextlos durch irgendwie Räume geführt wirst und nicht verstehst, was da passiert, oder du halt eine Führung hast. Und dann, wenn du eine Führung hast, dann merkst du gerade erstmal, dass du eigentlich überhaupt dass du dir das überhaupt gar nicht erschließen kannst, was da hängt, wenn du nicht vorher Kunstgeschichte studiert hast. Und das kann eigentlich ja nicht der Sinn der Sache sein. So, ne?
Das kann jetzt natürlich sein, ne, dass eine Führung, die du da buchen kannst, dass die dir die gesamten Zusammenhänge irgendwie erklären würde und dir eine Einführung in die einzelnen Werke gibt und du dann vielleicht auch die Möglichkeit hast, diese Mitdenkstation eben mitzumachen.
Ja, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Oder du musst es halt so konzipieren, dass du die Führung halt immer hast. Also entweder halt, ne, dass du irgendwie sagst, die Führung ist irgendwie im Preis drin, hier bitteschön, das ist ihr Guide. Oder dass du halt irgendwie einen ordentlichen Audioguide zur Verfügung stellst, der diesen Job übernimmt. So.
Aber teilweise ist es auch irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist manchmal verlogen. Ich erinnere mich noch an so eine Situation in Salzburg, bei den Salzburger Festspielen.
Ja. Ne?
Ich bin früher, das hatte ich ja irgendwann mal erzählt, ich bin früher im Sommer immer zu den Salzburger Festspielen gefahren, weil da eine Hochschulveranstaltung war und wir haben dann auch immer mal Festspielkarten bekommen. Mhm. Das war einmal im Jahr, ich keine Ahnung, 2007, 2008 oder sowas. Ne? Ich hatte gerade das Gesamtwerk Nietzsches gelesen. Ne? Nietzsche hat mich angezeckt, fand ich super irgendwie. Dann habe ich wirklich das Gesamtwerk gelesen. Mhm. Auch die kruden Passagen am Ende. So. Also ich habe wirklich alles von Nietzsche gelesen und hatte mich auch so ein bisschen in der Sekundärliteratur durchgeguckt. Also ich habe wirklich zu dieser Zeit ein großes Wissen über Nietzsche gehabt. Mhm. Ne? Und dann gab es da eine Oper, hier mit diesem super Bühnenbildner, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber dieser deutsche Hype-Bühnenbildner, der hat das Bühnenbild gemacht, ne? Und dann wirklich im Hauptsaal und keine Ahnung, Guido Westerwelle saß da ein paar Ecken weiter und sowas. Ne? Also es war wirklich
richtig wichtig und so.
Ja. Richtig wichtig, Hauptprogramm der Salzburger Festspiele. So. Und das war eine moderne Oper über Nietzsche.
Mhm.
Ja, und das war also im ersten Teil war es vor allen Dingen, dass Nietzsche ständig auf eine Leiter geklettert ist und gerufen hat, Fisch, Fisch, Fisch. So. Das war so das Hauptthema dieses ersten Teils.
Ja. Ne?
Und dann so verschiedenste andere solche abstrusen Situationen. So. Und dann bin ich da zur Halbzeit eben so zur Pause da quasi rausgegangen.
Ja. Ne?
Und habe mich mit zwei Mitstudenten, die zu dieser Zeit wirklich auch, also wir kannten uns alle recht gut bei Nietzsche aus, ne? Und haben uns da unterhalten und so, was war das jetzt? Was hatte das mit Nietzsche zu tun? Also wir haben natürlich auch irgendwo mal ein bisschen Ansätze erkannt und wenn es nur der Schnurrbart von Nietzsche war. Aber grundsätzlich, da war relativ wenig irgendwie, was du irgendwie bei Nietzsche andocken konntest. Und dann haben wir aber mal in die Gespräche der Leute gehört, die da mit drin waren. Tut mir leid, vor allen Dingen so, Anwälte und und Oberstudienräte mit knapp 60, so, ja. Die relativ lange auf diese Karten wahrscheinlich warten, weil die irgendwie 2.500 Euro kosten, wenn du die nicht als Studie irgendwo bei so einer Verlosung gewinnst.
Ja.
So. Und die haben dann irgendwie sonst was, ja, und das ist das Motiv und das ist das Motiv und das ist so schön, dass sie das so reflektieren auf Basis dieses Fisches. Und ich denke so, Leute, das ist doch alles Kappes, was ihr da gerade erzählt. Das ist alles Quatsch. Und ihr könnt es deswegen erzählen, weil niemand euch widersprechen kann. Das ist, weil ihr das Gefühl habt, okay, wenn ich das jetzt einfach behaupte, wer soll mir widersprechen? Wo sind denn hier die Nietzsche-Forscher, die mir irgendwie widersprechen können? Das ist alles Bullshit. Und das ist mir, sorry, da werde ich Kulturpessimist. Wenn die Hochkultur so weitermacht, dass sie so unzugänglichen Quatsch da an dieser Stelle irgendwo produziert und dann so tut, als müsstest du das verstehen oder du bist halt einfach zu dumm, dann wird irgendwann die Hochkultur ganz alleine stattfinden, ohne dass irgendwer da noch hingeht. Weil ganz im Ernst, wenn ich irgendeinen meiner SchülerInnen zu dieser Ausstellung gebracht hätte und ich hätte denen vorher davon vorgeschwärmt, die hätten nie wieder ein Museum betreten. Nie wieder.
Muss gerade kurz drüber nachdenken, was passiert ist, als wir so ab Folge 7, 8 über Star Trek Picard gesprochen haben.
Ja. Aber ich hatte immer noch den Anspruch, irgendwie die Leute mit auf eine Reise zu nehmen und mit irgendwie meine Gedankenwelt zu locken und zu versuchen. Gemein. Ja, genau. Aber zu versuchen, ja, irgendwie nachzuvollziehen, wie ich denn irgendwann auf diese Deutungen komme. Und das waren ja auch teilweise irgendwelche Erwähnungen aus der Community, wo du dann irgendwann gemerkt hast, okay, der blaue Vogel ist tatsächlich irgendein Gemälde von, keine Ahnung, Jakob de Vries. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht, wie der Name war.
Ja.
Einfach erfunden. Ja.
Ja, ja. Also ich
habe mich ein bisschen reingesteigert. Entschuldigung.
Das ist völlig in Ordnung. Aber ich kenne das tatsächlich irgendwie. Ich bin viel in Opern unterwegs gewesen und kenne halt diese Publikumsgespräche von Menschen, die halt sich irgendwie. Ich finde, das eine ist ja auch okay. Also es ist ja okay, wenn du halt irgendwie irgendwo drin bist. Also ich meine, wir machen das ja auch ein Stück weit irgendwie mit Star Trek Folgen, die Menschen anders rezipieren, als wir sie anschauen, so. Das heißt, wir gucken uns vielleicht auch mehr Details an und sprechen dann über irgendwelche Details mit unserem Background-Wissen, was wir haben oder nicht haben, und sind auf einer anderen Ebene, ja, als Leute, die das erste Mal Star Trek gucken wollen müssen. Und das, ich finde es auch okay, wenn man das einem Opernpublikum zum Beispiel bietet, ja? Also.
Definitiv.
Und dass man das vielleicht auch in einer Ausstellung Menschen bietet, so. Aber das heißt ja nicht, dass ich ohne dieses Wissen und ohne diese Vorkenntnis nicht auch einen guten Abend haben kann. Also das ist halt, ich finde, man kann ja irgendwie beides. Ne? Also du kannst die Simpsons gucken und sie lustig finden auch wenn du, also möglicherweise, auch wenn du bis hier in einem Karton gelebt hast und noch nichts von Popkultur und Weltpolitik gehört hast. Du kannst die Simpsons aber auch gucken und wirfst dich weg wegen Referenzen aus der Popkultur und der Weltpolitik. Ja. So, ne?
Ja.
Aber du hast halt beide Ebenen und das muss es halt irgendwie auch geben. Es muss halt verschiedene Level geben in einer Ausstellung. Es muss ein Einstiegslevel geben, wo du irgendwie reinkommst und dann rausgehst und sagst, hey, cool, ich hätte keine Ahnung, wer Nietzsche ist und jetzt habe ich irgendwie einen groben Eindruck, das ist irgendwie ein schräger Vogel gewesen, der ein paar klare Gedanken hatte und da kann man mal drauf rumdenken und jetzt weiß ich irgendwie vier Stichworte, die ich irgendwie in der Kneipe weiter erzählen kann und dann können wir mal drüber quatschen. Und genauso, finde ich, kann man ja auch dann Menschen, die da den Diskurs wollen, den Diskurs bieten. Also das, man kann ja das eine machen, ohne das andere zu lassen. Aber also ich teile deinen Frust darüber. Ich verstehe halt auch nicht, warum es häufig in Kultur nach wie vor so ist, dass etwas Ausschließendes als etwas Positives gedeutet wird. Und vielleicht ist es auch ein deutsches Problem.
Ja, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, es gab in dieser Ausstellung durchaus Zugangspunkte, ne? Dieses Graphic Novel war wirklich sehr, sehr schön.
Ja.
Ne? Das Graphic Novel über Kants Biografie, und das steht auch in einem Ausstellungsreader, den habe ich mir zwar nicht gekauft, weil ich irgendwie so sauer war, aber könnte man ja tun. So.
Ja.
Und da gibt es sicherlich auch, wenn du bestimmte Sachen ignorierst, kannst du da einigermaßen einen Überblick über Kants Biografie bekommen. Du musst aber einige Sachen ignorieren, weil diese Sachen wieder so wenig zugänglich sind. Keine Ahnung, irgendwelche direkten Kant-Zitate über die über Gesellschaften oder sowas, dass du da ein Problem hast. Aber das kann ja natürlich sowas sein. Ne? Das kann natürlich sowas sein, dass du sagst, okay, das bietet jetzt unterschiedlichen Leuten Andockpunkte.
So. Ja.
Deswegen würde ich vielleicht sogar noch sagen, und das war auch mein direkter Eindruck nach dieser Ausstellung, dass diese Graphic Novel, die die gesamte Ausstellung durchzogen hat, in der chronologischen Reihenfolge Kants Leben erzählt, dass die noch der stärkste Part war, aber halt auch nicht uneingeschränkt. Mhm. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wenn du eine Kant-Ausstellung machst, die von allen Seiten gelobt wird, dass du es schaffst, didaktisch einen Zugang zu Kants philosophischen Theorien zu bieten. Und das hat diese Ausstellung definitiv gar nicht geschafft. Stattdessen hat sie ganz viele Kunstwerke zum Beispiel darum rundherum ausgestellt, die sich schon mit einer Deutung von Kants Theorien auseinandersetzen. Und der Audioguide war dann wiederum auf so einer hochgestochenen Sprache, dass selbst ich Probleme hatte, und ich kenne Kant, dass selbst ich Probleme hatte zu verstehen, wo diese KünstlerInnen denn angedockt haben, um ihre Kunstwerke zu gestalten. Und das finde ich einfach schwierig. Ja, keine Ahnung.
Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Zeitpunkt ist, um zu erwähnen, dass wir Kapitelmarken haben. Also wenn der Schmerz jetzt groß ist, das muss nicht nochmal passieren. Das nächste Mal schaut ihr einfach in die Kapitelmarken und überspringt das einfach, was wir vielleicht vorher noch alles so loswerden wollen. Wenn ihr merkt, das führt für euch vielleicht zu nichts. Ansonsten vielen Dank für diesen kleinen Rant gegen die Hochkultur. Ich glaube, man kann das tatsächlich nicht. Also ich finde tatsächlich, dass man solche Diskurse ganz dringend noch viel mehr aufbrechen muss, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da gibt's halt, ne, da gibt's halt sowas wie Museen oder Kunst, Kultur, Theater. Es gibt aber auch sowas wie Wissenschaft, ne, wo du auch irgendwie sagst, das muss halt wissenschaftliche Veranstaltungen, also irgendwelche Panels oder was auch immer, sowas muss man halt auch eigentlich viel mehr zugänglich machen, Menschen viel mehr zugänglich machen, was glaube ich auch auf vielen Bereichen passiert, ne? Also ich kenne schon auch gute Theaterstücke, wo du irgendwie sagst, die sind super inszeniert, da kann jeder irgendwie was mitnehmen und trotzdem ist es Shakespeare oder was auch immer, na gut, Shakespeare ja. War jetzt auch nicht so anspruchsvoll, aber du weißt, was ich meine, also da, ne, da hat irgendwie jeder Freude dran, aber da ist noch viel Luft nach oben in ganz vielen Bereichen.
Ja, genau. Also da haben wir, glaube ich, auch schon öfter über das Schauspiel Köln gesprochen.
Ja.
Bei dem ich dann irgendwann mein Abo gekündigt habe, weil ich gedacht habe, okay, euer Kunsttheater, das Hochkultur sein möchte, aber im Endeffekt schreit ihr euch nur irgendwelche Sätze gegen den Kopf und redet, habt kein normales Gespräch mehr. Das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich irgendwie an einem Freitagabend nach einer Arbeitswoche irgendwie noch sehen will. Und gleichzeitig schafft es, glaube ich, aber die Theaterszene durchaus alles zu bieten. Nämlich einerseits diesen kunstvollen Zugang zum Theater, finde ich halt schade, dass das dann immer das ist, was im Schauspiel Köln in den großen Bühnen gezeigt wird. Aber auch durchaus kleine Stücke, die mit einem guten Storytelling die Leute irgendwie ins Theater reinbringen oder halt auch einfach mit einer guten Inszenierung den Originaltext gut rüberbringen. Also das gibt es ja. In der Theaterszene, ich finde, die ist vielfältig.
Ja, ja, absolut. Ja, da ist es einfacher, glaube ich, wahrscheinlich als in so Kunstausstellungen oder sowas. Ich finde, das ist so ein Paradebeispiel, so irgendwie ein Museum, wo Bilder drin hängen. Dann läufst du da so durch und läufst da so durch. Und dann stehst du vor so einem Bild und denkst...
Ja, aber uns hören ja viele Leute, die irgendwie vielleicht auch den Zugang zu einer guten Museumspädagogik und Museumsdidaktik auch haben und uns vielleicht mal eine Empfehlung machen können, wo man denn mal ein didaktisch sehr, sehr gut aufbereitetes Kunstmuseum finden kann. Und da würde ich dann gerne mal hingehen und mal ein Gefühl, vielleicht liegt es ja auch an mir. Vielleicht bin ich ja auch das Problem.
Ich komme mit und dann hast du ein zweites Paar Augen und wir machen einen Podcast drüber oder so.
Sehr gut, sehr, sehr gut.
Kulturpodcast, ganz hoch.
Kulturpessimisten, ja, gibt's schon, schade.
Besser bekannt sind wir als die Star Trek Optimisten.
Ja.
Und
boah,
wir.
Halbe Stunde.
Meine Güte. Wir walten jetzt unseres Amtes, sofern du denn dich jetzt wieder runterpulsen kannst, um ja, in die Stimmung.
Muss ich gar nicht.
Dieser Folge reinzukommen. Genau, sie ist ja. Diese Folge hat ja doch viele hochpulsige Momente, vielleicht passt das ja ganz gut.
Ja, die Folge First Contact, beziehungsweise in Deutsch Erstkontakt, ist, glaube ich, eine Anspielung in die Pilotepisode von Lower Decks, ne? Die heißt der Second Contact.
Ja, könnte sein, aber gibt es nicht auch eine Folge, die First Contact heißt, mal abgesehen von diesem Film?
Ja, auch ich muss meine Gags besser kennzeichnen. Was? Ich habe das ja schon bei Janeway gemerkt. Also, ja, natürlich ist es ein offensichtlicher Hinweis auf First Contact, die Folge bei TNG, First Contact, der Film bei, also TNG-Film, ja. Second Contact ist natürlich auch ein Stück und auch bei Lower Decks die zweite Folge First Contact, also nicht die zweite Folge, aber das ist die zweite Folge, auf die es sich beziehen könnte. First Contact war, glaube ich,
die erste Folge der zweiten Staffel. Nein.
Ich glaube, die letzte Folge der dritten Staffel oder der zweiten? Der dritten, weiß ich nicht.
Lustiges Folgenraten, ihr wisst es besser. So, was ist in First Contact nochmal passiert? Ich meine nicht den Film, sondern die Star Trek-Folge. Also TNG war es, ne?
Das war eine TNG-Folge.
Also offensichtlich gibt es keine Bezüge. Keine Bezüge zu dem, du weißt schon, zu dem, was wir hier gerade gesehen haben.
An injury to Commander Riker during a reconnaissance mission threatens the prospect for first contact with the culture on the verge of warp travel.
What the fuck?
Ich glaube, der wird krank und deswegen darf er nicht zum Erstkontakt, weil er die alle anstecken würde. Ich glaube, das ist...
Aber in dem Fall geht es um... ich lese hier, seit Monaten lebt Riker unter den Malkurianern, verkleidet als... Ja. Als einer von ihnen soll er das neu entdeckte Volk erforschen. Als er sich verletzt, entdecken die Ärzte ihn unbekannte Organe. Ah ja.
Und die hat er einfach behalten, glaube ich.
Die unbekannten Organe sind seine halt.
Ach so. Ja, müsste man nochmal irgendwann besprechen, wenn wir mal Zeit haben.
Ich glaube, ich habe Bilder vor Augen. Es war so ein bisschen so kammerspielmäßig.
Krankenstation, Kammer?
Nee, ich glaube, hat sich alles irgendwie so in zwei, drei Räumen, also Krankenstation war, glaube ich, auch dabei, aber so in zwei, drei Räumen abgespielt. Ach, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall irgendwie so grobe Bilder vor Augen. Vielleicht ist es doch alles falsch. Wie dem auch sei, schreiben wir sie auf die Liste.
Auf jeden Fall, genau. Witzig war, es gab eine Titelkarte für diese Episode hier, für diese First Contact Episode. Ja. Und da wurde es dann, anders als die Pressemitteilung, einfach First Contact genannt, also zusammengeschrieben.
Ja.
Und das war wohl die ersten paar Wochen so online und dann wurde es geändert. Und jetzt ist die Titelkarte korrigiert und da steht jetzt First Contact.
Ist ja ganz interessant, ne? Also es ist halt so die Frage, weil ich habe mich schon gefragt, warum sie so schreiben und ob man das irgendwas sagen soll oder ob sie sich einfach abgrenzen wollten von den anderen First Contacts.
Aber Con heißt Schwindel, lieber Sebastian.
Ach so. Ja, okay. Dann ergibt das alles ein bisschen Sinn. Ja.
So. Was noch fehlt, ist, dass ich dir sage, dass es die 7. Episode von Prodigy und die 824. Episode von Star Trek ist.
Ja. Zahlen, die schon beide gefallen sind in diesem Podcast, aber naja, gut, bitte.
Du, das ist aber schon eine halbe Stunde her. Und jetzt möchte ich dir noch etwas über das Team hinter der Folge erzählen.
Ja.
Regie ist an der Stelle nicht so ganz spannend. Das sind nämlich Steve Ahn und Sung Shin. Die beiden haben schon Dreamcatcher zusammen gemacht, beide Storyboard-Artists bei vielen Marvel-Serien. Aber die Autorin dieser Folge, die ist ganz spannend. Das ist nämlich Diandra Pendleton Thompson.
Okay. Wenn du mich jetzt fragen würdest, kennen wir die, würde ich sagen, diesen Namen hätte ich mich vielleicht dran erinnert, möglicherweise. Also würde ich sagen, nein.
Genau. Kennen wir nicht, aber wir hätten sie kennen können, denn das ist die erste im Writers Room, die mit ordentlich Star Trek-Erfahrung kommt und das, obwohl sie erst 33 Jahre alt ist.
Ach was.
Die war nämlich Assistentin von Akiva Goldsman.
Ach was.
Lange Zeit. Und war deswegen in der Produktion der ersten Staffel Short Treks schon seine Assistentin. Ach, und war was? Dann auch Assistentin im Writers Room der ersten Staffel von Picard.
Das ist interessant.
Ja. Denselben Job hat sie übrigens schon in der 3. Staffel Stranger Things gemacht. Und ansonsten ist da bis auf ein paar Kurzfilme keine große Erfahrung. Für einen Kurzfilm namens The Best Gift hat sie aber ordentlich Preise abgeräumt. Allerdings war sie da gar nicht Autorin, sondern als Schauspielerin aktiv.
Was? Interessant, okay.
Genau. Aber hier die erste Autorin im Writers Room von Prodigy mit Trek-Erfahrung.
Ja. Ja, und ordentlich irgendwie. Ich meine, wenn man so Assistent von jemandem ist, der so nah dran, so weit oben ist, ich glaube, da kriegt man wahrscheinlich auch einiges mit, ne?
Gehe ich von aus. Also ja. Ich schätze Akiva Goldsman auch als jemanden ein, der durchaus offen in so einen kreativen Schreibprozess geht, das heißt, sich mit seinem Writers Room austauscht und dann vielleicht auch mit den AssistentInnen des Writers Rooms. Also ja. Das kann ich mir schon gut vorstellen irgendwie.
Spannend.
Ja. Gut, dann können wir von mir aus in die Folge starten.
Ja, sehr gerne. Und es geht ungewöhnlich los.
Genau, wir starten weder mit dem Previously On, noch mit dem Intro.
Ja.
Sondern mit einem Logbuch.
Wir haben, glaube ich, verbessere mich, aber bisher gab es immer das Intro sofort vorne, oder? Also mal abgesehen davon, von den beiden Folgen, wo es kein Intro gab, also den ersten beiden Pilotfolgen, ne?
Ja, ich weiß, ich meine, es fing immer mit dem Intro an oder hatten wir öfter auch mal ein Previously On? Auf jeden Fall eins von beidem. Ich meine, wir sind nie einfach mit einem Cold Open reingestartet.
Hm. Ja. Darauf können wir uns
aber eingehen. Jetzt starten wir da mit einem rein. Dell erzählt uns, dass sie sich seit Gwyns Entdeckung aus der letzten Folge mehr mit der Geschichte der Protostar beschäftigen. Dabei sehen wir übrigens auch einen kurzen Blick auf die Quartiere. Die sehen fürchterlich aus, ja. Als ob da Teenager eine Sturmfallparty gemacht hätten.
Ja, ungefähr das ist wahrscheinlich auch passiert.
Richtig, ja. Genau. Und das seit Wochen, offensichtlich. Wir hören im Hintergrund, wie Chakotay einen Notruf absendet.
Ja.
Da sehen wir auch ein paar Bilder zu. Und Janeway davor warnt, dass sie geentert werden. Von wem, wissen wir an dieser Stelle noch nicht.
Weil er reißt das Bild genau ab. Ne? Also wir sehen den Hintergrund, sieht man irgendwie, wie so eine Luke aufgeht. Aber dann ist das Material irgendwie futsch. Ne?
Genau. Während aber gerade Janeway weiterermittelt, entdecken unsere Prodigies den Transporter. Erstmal beamen sie ein Stück Apfelkuchen und Jankum erklärt es dann schön und einfach. Der Transporter verwandelt einen Gegenstand in Materie und dann wieder zurück.
Verrückt.
In Energie. In natürlich Energie. Nicht in Materie.
Ja.
Materie ist es schon.
Richtig. Und der Apfelkuchen ist noch heiß. Das ist auch die wichtige Erkenntnis.
Ja, auch schön.
Ja. Ich hoffe, du hast dich gefreut darüber,
ja.
dass das hier noch gemacht wird, weil du es ja doch sehr gehofft hattest, weil, mit der Kenntnis des Beamens hätten sie natürlich einige Dinge in den letzten Folgen anders machen können. Ne?
Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass sie nicht mit Janeway zusammen thematisieren, wieso sie ihnen den Transporter nicht auf diesem Höhlenplaneten gezeigt hatte.
Ja, ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, weil dann ja sofort quasi in der nächsten Szene das Beam schon relevant wird. Ne? Also
genau.
Gott sei Dank haben sie es frühzeitig entdeckt.
Mir ist noch eine Frage gekommen. Ja. Zero sagt, dass sie 200 Meter beamen können. Die Frage ist, wie groß ist die Protostar?
Ja, offensichtlich größer als 200 Meter. Ne?
Das finde ich ordentlich, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, dass die dann tatsächlich in so Quartieren schlafen mit mehreren Betten in einem Raum. Warum? Wenn das Ding über 200 Meter lang ist.
Ja, vielleicht, weil sie es wollen.
Meinst du so aus Teambuilding-Gedanken?
Ja, es sind halt die Lower Decks und es gibt bestimmt noch andere Teamquartiere. Wie lang war denn die Idee? Die war doch bestimmt über 400 Meter oder was auch immer.
Ein so ein Fußballfeld. Kilometer lang?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe das Manual da irgendwo stehen.
Ich bin schneller. oh ja. Galaxy Class Size Comparison Schematic. 642 Meter war die lang.
Also ist die Protostar mit 200 Metern ja tatsächlich auch eher ein kleineres Schiff.
Es ist ein kleineres Schiff, ja. Also die Titanic war 269 Meter lang. Also ist ungefähr so groß wie die Titanic. Und da gibt es immerhin auch nur ein Quartier.
Das ist immer so die Frage, für wie viele Leute ist das Ding gedacht, ne? Also wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viele Leute man eigentlich braucht, um das Teil zu steuern oder funktionsfähig zu haben, halten, im besten Fall so, ne? Ich glaube 27 oder was war es, ich weiß es nicht mehr genau. Aber naja, dass da noch ein bisschen Platz ist für ein paar andere Leute, die so ein bisschen anderen Kram machen, ist ja auch irgendwie klar, ne? Also wir wissen ja noch nicht genau, was der Zweck dieses Schiffes ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein paar Wissenschaftler und Ingenieure da schon noch mit an Bord waren.
Ja, ich sehe gerade, dass die Enterprise NX-01 225 Meter lang war.
Ja, siehst du. Damit ist wahrscheinlich die Voyager noch größer gewesen.
Ist die Voyager nicht das größte von den Schiffen?
Nee, die Voyager ist kleiner als die D.
Ah nee, die Voyager ist kleiner. Ja, die ist 244 Meter. Nee, 344, man sieht es leider nicht. Das Bild ist zu schlecht aufgelöst. 44 würde ich tippen. Ja,
okay. Genau.
Die Defiant ist 122 Meter lang.
Okay. Und selbst da gibt es Quartiere. Allerdings auch mit Hochbetten.
Ja. Gut. Sie wollen dann das Beamen gerne mit einem lebenden Organismus versuchen, aber weil sie sich alle nicht trauen, nehmen sie dafür das einzige Lebewesen an Bord, das keine Zustimmung geben kann, nämlich Murph.
Finde ich sehr, sehr beruhigend. Sehr beruhigender Umgang. Ich meine, sie begründen es, so heißt das Wort, begründen es ja damit, dass Murph nicht kaputt gehen kann, offensichtlich. Ne? Das ist so die Erfahrung, die sie nach diesen Photonen-Handgranaten, wie heißen die Dinger, gemacht haben, aber ich finde es trotzdem einigermaßen bedenklich.
Ja, was ethische Einordnung? Durften Sie das? Würdest du grundsätzlich sagen, eher nein?
Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, dass Murph wahrscheinlich doch mehr kann, als er zeigt und dass er möglicherweise auch hätte nein sagen können in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß es, keine Ahnung. Ich kann halt Murphs Fähigkeit nicht so richtig einschätzen. Wenn er sich hätte, also wenn er wirklich so ist, wie er zu sein scheint, dann ist es übergriffig und ethisch schwierig. Ich glaube aber, es steckt mehr in ihm.
Ich hab mir jetzt gerade mal so ein bisschen in Anspruch gesetzt, dass ich vielleicht mal Ethik versuche, ein bisschen näher zu bringen, damit die Leute vielleicht andocken können und ein bisschen niedrigschwellig zu sein, was Ethik angeht. Deswegen habe ich mal gedacht, wir können das mal kurz mit der Tierethik versuchen anzugehen. Weil im Endeffekt ist das, glaube ich, der Bereich, den wir hier uns angucken müssen, oder? Also Murph hat jetzt wegen seiner fehlenden kommunikativen Fähigkeiten, würde ich sagen, eher gerade noch so einen Tierstatus, oder?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass er einen Tierstatus hat in der Crew, aber ich verstehe den Vergleich. Also es ist so ein bisschen so wie die Delfine in der Delfin Ops. Wie heißt das Ding?
Cetacean Ops, danke. Ja, aber die reden ja tatsächlich und die können direkt kommunizieren über einen Universal Translator. Das kann Murph jetzt gerade noch nicht.
Ja.
Aber also nach Peter Singer, australischer Philosoph, sehr umstritten, aber das hat eher andere Gründe, beziehungsweise sie leiten sich auch so aus seiner Tierethik ab, aber ist egal.
Mhm.
Nach Peter Singer und seiner Tierethik in Animal Liberation, das ist sein Buch, wäre es nicht cool, Murph einfach für Beaming-Tests zu nutzen, nur weil er scheinbar unverwundbar ist. So. Es geht nicht darum, ob er am Ende okay ist, sondern darum, dass er nicht wirklich zustimmen kann und Risiken ausgesetzt war.
Ja.
So. Und das ist eine Art von Speziesismus, wenn wir denken, das sei okay, ein nichtmenschliches Wesen für Experimente zu nutzen, die wir bei Menschen als zu gefährlich empfinden.
Was wir aber ja ständig machen.
Ja, aber die Frage ist, wie wir das ethisch bewerten sollten. Ja. Ne? Also Singer würde sagen, nicht cool, Leute, denkt an die Ethik und behandelt alle Wesen fair.
Ja.
So.
Also ich glaube, nach wie vor wird es in der Kosmetik gemacht. Ne? Es wird für Medikamenten, also natürlich gibt es Tierstudien, ne? Also ohne Ende.
Medikamente, ja. Kosmetik ist mittlerweile sehr, 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 sehr eingeschränkt. Ja? Das darfst du in der EU zum Beispiel nicht mehr.
Okay. Aber es passiert halt noch, ne? Und ja. Raumfahrt würde mir vielleicht noch einfallen. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch gehen würde, aber man hat ja schon den einen oder anderen Hund mal da hochgeschickt.
Oder Bärtierchen.
Auch das.
Maganda.
Ja.
Peter Carruthers, der ist Kontraktualist, das heißt, er ist Vertragstheoretiker, der sagt immer im Prinzip, können wir unsere Rechtesituation und damit auch unsere ethischen Pflichten über Vertragsfähigkeiten regeln. Mhm. Und der wäre so ein Typ, der die Sache ein bisschen entspannter als Singer sehen würde oder beispielsweise auch ein anderer Philosoph, Tom Regan, der es auch nicht so entspannt sehen würde wie Peter Carruthers. Carruthers sagt, ja, Tiere haben keine moralischen Rechte wie Menschen, weil sie nicht bei diesem moralischen Vertragsbums einer Gesellschaft mitmachen können.
Ja.
Ja. Weil wir einigen uns in der Gesellschaft auf bestimmte moralische Regeln und Tiere können sich nicht dran halten. So. Also beispielsweise ein Hund kann sich nicht daran halten, nicht jemanden zu beißen. Also wir können ihn zwar abrichten, wir können ihn zwar erziehen oder sowas,
ja,
aber im Endeffekt kann er nicht aus moralischen Gründen sagen, wir können jetzt, wir beißen jetzt niemanden.
Ja, so. Ja.
Und nach Carruthers wäre es deswegen okay, Murph für Experimente zu nutzen, solange es nicht total über die Stränge schlägt und von der Gesellschaft akzeptiert wird. Also Carruthers sagt dann immer, wenn du eine Katze mit Dartpfeilen bewirfst, dann darfst du das nicht. Das liegt aber nicht daran, dass die Katze Rechte hätte, sondern dass du dich dann als grausamer Mensch offenbarst und damit, okay, damit wiederum den Vertrag mit einer Gesellschaft brichst, weil, mhm, die Gesellschaft solche Menschen nicht mag. So. Carruthers ist also ganz klar so ein Typ, Menschen zuerst, ne? Das, ja, nennt sich dann irgendwann Anthropozentrismus, also der Mensch steht im Mittelpunkt einer ethischen Debatte, mhm, und würde deswegen in dieser Murph-Sache wahrscheinlich kein großes Drama sehen. Immerhin hält sich Murph auch nicht an bestimmte gesellschaftliche Gepflogenheiten, zum Beispiel wie nicht stehlen oder nicht alles essen.
So. Ja, stimmt.
Genau, da würde Carruthers sagen, das ist schon okay. Ich folge hier aber Singer, Regan und allen möglichen anderen Tierethikern. Bei allen ist klar, Tierversuche stellen ein Leiden dar und ein Leiden, dem sollte man Tiere nicht aussetzen. Und hier dann, dem sollte man Murph, auch wenn er unverwundbar scheint, das wissen sie ja noch gar nicht, aber unverwundbar scheint, sollten sie ihm auch kein Leid aussetzen.
Hm. Ja. Ist halt die Frage, ob Beamen Leid ist. Ne? Also klar, die wissen in dem Moment nicht, was passiert, aber es wurde ihm ja kein Leid zugefügt.
Ja, aber der Outcome ist erstmal egal. Also das Gute ist ja, dass der Outcome Gott sei Dank gut ist hier.
Ja. Ne?
Also Murph sieht auch nachher nicht so aus, als würde ihm bei ihm irgendwie Leid verursacht werden. Ne? Der hat ja eher Spaß, wenn er da draußen vor der Brücke da dieses Ding darunter robbt.
Slidet, ja.
Slidet, genau. Mhm. Aber das ist egal, weil du hast bist ein Risiko gegangen und damit hast du potenziell einem Wesen Leid angetan.
Ja. Ja.
Und du hast es ja bewusst nicht bei dir selbst gemacht, sondern du hast es bewusst bei einem Wesen gemacht, das dann zu nichts sagen kann.
Ja, ich bin da schon bei dir. Ich überlege gerade noch, ob es irgendwo einen Moment von Einstimmung geben, also ne, von Einverständnis hätte geben können. Also vielleicht der Moment, wo, ich weiß nicht mehr, wer es war, ihm oblatenmäßig dieser Communicator auf die Zunge gelegt wurde. Könnte man sagen, das Schlucken des Communicators war stilles Einverständnis. Na, ich bin mir nicht sicher. Nee, wahrscheinlich.
Aber in dem Moment, wo Murph gebeamt wird, sieht Murph sehr, sehr ängstlich aus.
Ja, das stimmt allerdings. Und er quietscht ja auch.
Ja. Na gut, aber dann gehen wir ins Intro und danach sehen wir ein Glück, Murph ist wieder an Bord.
Ja.
Aber dann kommt ein Notsignal auf der Brücke an, ein Hilferuf einer unbekannten Person. Das Schiff hat einen kaputten Warpkern, kranke Waisenkinder an Bord und innerhalb von 2 Parsecs gibt es kein anderes Schiff.
Na, wer von euch hat gedacht, dass dieser Notruf wirklich echt ist?
Erstmal ist es eine klassische Enterprise-Situation, oder?
Ja, stimmt.
Also großes Problem und innerhalb von 2 Parsecs kein anderes Schiff, das es lösen könnte.
Genau. Ja, wo ist Kirk, wenn man ihn mal braucht? Ja.
Die Krankheit wird als Phagen oder Phagen beschrieben.
Ja.
Die kennen wir schon. Das ist die Krankheit, die die Vidianer im Delta-Quadranten befallen hatte.
Ja. It's a Phage. Ja.
Ja.
Ja, das heißt anders, ja. Ja.
Wird was anders geschrieben vor allen Dingen. Das war ganz schön eklig, wenn du an die Vidianer denkst. Die haben dann ja irgendwie Organe von anderen Spezies geklaut, um sich selber irgendwie am Leben zu halten. Mhm.
Es war, genau, das war, die haben sich dann auch die ganze Zeit irgendwie operiert und so, ne? Aber es war. Es war ein bisschen anders, haben die nicht, die sahen auch so zusammengeflickt aus, ne? Ich muss jetzt, muss jetzt irgendwie gucken, dass ich es nicht mit den Sonar verwechsle, ne? So hießen sie, glaube ich, in Star Trek 9, die immer ihre Haut festgetackert haben, ne? Also immer so.
Ja, aber es sah so ähnlich aus. Sie hatten so riesige, aufgequollene Gesichter mit so Quaddeln überall und so. Das ist,
war es nicht
war
so
schon schlimm. Eher gruselig.
Ja.
In der Folge Voyager Think Tank behauptet Kuros, dass der titelgebende Think Tank kürzlich ein Heilmittel gegen den Phagen entwickelt habe. Das wäre dann 8 Jahre vor dieser Episode gewesen.
Ja, beim Delta Quadranten. Wir sind jetzt nicht mehr im Delta Quadranten. Wer weiß, ob sich das übermittelt hat.
Knapp davor, ne?
Ja, naja, gut.
Ja. Als Ferengi-Frau hätte Nandy, die wir hier sehen, nicht das Recht gehabt, Kleidung zu tragen.
Ja, ich war auch irritiert,
Aber 7 Jahre vor dieser Episode hat Grant Nargis Zek ja in Profit and Lace Änderungen am Ferengi Bill of Opportunities eingeführt.
Ja.
Auch damit seine Frau Moogie wieder Kleidung tragen konnte.
Ja.
So, Del reagiert gelassen, denn die Story ist ihm nicht unbekannt. Sie stammt nämlich von der Ferengi Daimon Nandi, die Dal aufgezogen hat.
Mhm.
Und die hatte ein Feuer auf der Brücke mit Holo-Emittern produziert. Ganz schön schlau.
Stimmt. Wobei, auf der anderen Seite, ist die Frage, ob Scanner das nicht hätten scannen können, ne? Aber vielleicht haben sie es auch.
Die Protostar hat keine Scanner.
Nee, stimmt. Oder die finden sie erst in Folge 12 oder so.
Stimmt, genau, die müssen eingeführt werden. Übrigens, wir haben Scanner. So, unsere 5 Prodigies beamen jetzt an Bord dieses Ferengi-Schiffs. Das war aufregend, ne? Das erste Mal beamen für alle.
Ja, auf jeden Fall. Also ich find's, du bist jetzt gerade so drüber weggegangen. Ich find's tatsächlich auch irgendwie einigermaßen überraschend, dass Dal von einem Ferengi oder einer Ferengi großgezogen worden ist. Das kam doch einigermaßen, mal abgesehen davon, dass man jetzt drüber nachdenken könnte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ausgerechnet irgendwie im den großen Weiten dieses alles aufeinandertreffen, aber das ist ja egal. Nee, aber ich fand's schon, also da habe ich bisher noch gar nicht so viel von gemerkt, von irgendwelchen Ferengischem in ihm oder seinem Verhalten.
Das stimmt. Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe es gar nicht groß thematisiert, weil wir ja immer noch nur einen kleinen Aspekt von der Kindheit quasi erfahren. Wir erfahren ja gar nicht, wie Nandy ihn denn bekommt quasi.
Nee.
Aber du hast schon recht, eigentlich müsste man ja ein bisschen was von der Ferengi-Erziehung, wenn es die denn gab, irgendwie bemerken.
Naja, kennt immerhin Roots of Acquisition, ne?
Da kennt er einige, genau. Ja. Aber er ist jetzt nicht so, dass er diese Rules of Acquisition irgendwie in den Vordergrund setzt und immer befolgt.
Zumindest nee, genau. So. Und dass er halt auch irgendwie so profitorientiert handelt, das macht er eigentlich auch nicht.
Ja. Er freut sich auf jeden Fall jetzt wieder quasi in seiner Kindheit zu sein, ne, also da zu sein, während sich zum Beispiel Rock Tuck sofort um so ein kleines lilanes Schwein kümmert, das in einem Minikäfig im Frachtraum steht.
Ja.
Nandy begrüßt sie dann auf der sogenannten Damsel. So. Mhm. Und sofort fällt sie dann auch Dal um den Hals und sagt ihm, dass sie ihn seit Jahren gesucht hatte und sich nicht verzeihen konnte, ihn verloren zu haben.
Und wüstet stolz ein bisschen, auf ihn. Bisschen. Ja, also da habe ich schon gedacht, genau. Mhm.
Ja, es wirkt auch alles nicht Ferengi-like so, ne? Mhm. Aber sie ist schon trotzdem stolz, dass er die Protostar gestohlen hat und hat sogar sein Kinderzimmer, was eine Hängematte unter dem Motor durch den Kriechgang zugänglich ist. das hat sie erhalten.
Ja. So. Schöner Moment. Mhm.
Gwyn entdeckt dort auch das Bullauge, durch das da sein Wissen über die Sterne aufgebaut hat.
Das war ein schöner Moment.
Das Schiff sieht von außen aus wie ein Decora-Klasse-Schiff. Dann sollte dieses Schiff 366 Meter lang sein.
Mhm. Also größer als die Protostar.
Deutlich größer. Und Nandy kann es offensichtlich selbst fliegen, nur mit Hilfe einer Roboterdrohne.
Mhm.
Und Dal musste in diesem Schiff in einem Kriechkeller unter dem Motor schlafen. 366 Meter langes Schiff.
Okay. Ja, daran sieht man dann schon auch Wertschätzung und so, ne?
Jankum findet ein Gerät, das Gwyn durch die klingonische Aufschrift als Cloaking Device, also Tarngerät, erkennt.
Mhm.
Sebastian, die Geschichte der Tarnvorrichtung in Star Trek ist eine Geschichte
voller Auf und Abs.
Voller Romulaner vor allen Dingen.
Ja.
Bei denen sehen wir die Tarnvorrichtung das erste Mal in Star Trek, in Balance of Terror.
Mhm.
Und wahrscheinlich haben die Klingonen im Zuge von Technologieaustausch das Ding auch von den Romulanern bekommen.
Mhm.
Wir sehen zwar bei Discovery schon getarnte klingonische Schiffe, aber erst bei TOS sind es dann Tarnvorrichtungen, die vollständig effektiv gegenüber so Sensoren von der Sternflotte sind.
Mhm.
Und dass es Technologieaustausch zwischen den Klingonen und den Romulanern gegeben hat, das bekommen wir in TOS schon mit. Da wird uns in The Enterprise Incident erzählt, dass die Romulaner mit dem D7 Kampfkreuzer jetzt klingonisches Design nutzen. Das sagt Spock explizit.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, dass ich ständig Probleme habe zu bestimmen, welche Schiffe Bird of Prey und welche Warbird heißen.
Ja, Ornithologie und so, ne?
Na, was sagst du? Was ist Warbird und was ist Bird of Prey?
Warbird ist der von den Romulanern und Bird of Prey ist der von den Klingonen.
Das ist richtig. Ich verwechsel es ständig wieder. Naja, genau. Aber das ist offensichtlich auch Ergebnis des Technologieaustauschs.
Mhm.
Und warum nutzt die Starfleet in der Regel keine Tarnvorrichtung?
Weil es keinen Technologieaustausch mit einer dieser beiden Spezies gibt.
Doch.
Und sie haben irgendwas unterschrieben. Also da gab es ja irgendwas, was sie dazu verpflichtet, das nicht zu tun. Hat das mit Kito mehr zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nur daran, dass es ein ziemlicher Aufwand war, dass die Defiant das am Ende benutzen darf und eigentlich auch nur im jenseits des Wurmlochs, ne?
Eigentlich auch nur mit Genehmigung der Romulaner. Das war nicht Kito mehr. Weil Kitomir war ja ein Vertrag mit den Klingonen.
Ja,
war
das nicht so, dass dann immer ein Klingone an Bord sein musste? Deswegen, war das nicht irgendwie so?
Naja. Nein.
Nee,
nee. Okay. Romulaner, die Romulaner mussten das quasi genehmigen und der Vertrag war der Vertrag von Algeron.
Okay.
Mhm. Da wurde auch die romulanische neutrale Zone neu festgelegt quasi.
Mhm.
Das ist die In-Universe-Erklärung. Es gibt ja noch eine echte Welterklärung. Die kommt von Gene Roddenberry himself. Hat er mal gesagt, warum gibt es in der Starfleet keine Tarnvorrichtung? Na?
Weil es unehrenhaft ist. Nein, sag ich schon. Ja, was?
Our
ja.
Heroes don't sneak around.
Ach, guck. Wirklich? Das ist sehr geil.
Ja. Hat er gesagt.
Ja, gut. Bis auf Cisco.
Ja, bis auf Cisco. Die Tarnvorrichtung sieht übrigens genauso aus wie die Quark aus dem Spiegeluniversum geklaut hat in DS9-Folge The Emperor's New Cloak.
Mhm. So.
Übrigens außerdem im Maschinenraum ein Horgon.
Oh, hier aus von Riser.
Genau, so ein Fruchtbarkeitssymbol, das zeigt, ich will Sex, wenn du es in Riser trägst. Genau.
Okay, cool.
Ja. So, Neuigkeit für uns. Die klingonische Tarnvorrichtung läuft mit Chimerium.
Mhm.
Wir erinnern uns, das ist das Edelmetall, das man auf Tas Lamora finden konnte.
Mhm.
Und die leider sehr naive Rock Tuck erzählt leider sofort, dass sie ganz viel Chimerium dabei haben.
Ja, sie alle nicht so richtig diplomatisch. Ne?
Jenkin bestätigt das nämlich auch noch, obwohl Dallas sehr, sehr gerne geheim gehalten hätte und auch alles dafür tut, es geheim zu halten. Aber naja, gut.
Ja. Genau, Jenkins hat dann irgendwie so von wegen, hast du nicht zugehört? Natürlich haben wir ja so, Alter, die sind alle echt so ein bisschen, naja gut. Irgendwie ist ja auch ganz nett, dass sie hier noch nicht so abgebrühte, fiese, du weißt schon.
Ja, aber weil das jetzt draus ist, muss jetzt da in die Verhandlung gehen. So. Und die wird beim Essen gemacht. Es gibt Maden.
Mhm. Also eigentlich ist es kein richtiges Essen, sondern es ist ja nur eine kleine Snackbowl für unsere Ferengi. Das
sind Rohrmaden, typisches Ferengi-Gedicht, kennen wir natürlich, Gedicht
vor allem,
Gericht.
Ja.
Kennen wir natürlich aus DS9, zum Beispiel aus der Folge Family Business, da wird auch nochmal gesagt, dass es Teil der Ferengi-Küche da ist. Kennst du sonst noch Ferengi-Gerichte? Fällt dir noch irgendwas ein?
Lass mal kurz drüber nachdenken. Was essen die denn sonst noch so? Nee, gerade spontan nicht. Aber ich sehe irgendwie so Szenen vor mir, wo der Nagus zu Besuch kommt und irgendwas aufgefahren wird, aber ich keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Also, Schneckenleber gibt's noch, ein ganz beliebtes Ferengi-Gerücht.
Auch was.
Gerücht. Jetzt sind wir auf Gedicht und dann sind wir auf Gerücht. Also, was ist denn los mit mir? So. Auch ein sehr beliebtes Ferengi-Gericht, wollte ich sagen, die Schneckenleber. Kommt zum Beispiel in der Folge The Siege bei Deep Space Nine vor. Mhm. Und die trinken natürlich immer Schlangensaft, Snail Juice.
Stimmt, ja.
Ja. Bei wem würdest du eher zu essen gehen? Klingon oder Ferengi?
Irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Also, wenn ich nicht müsste, bei keinem, aber ich glaube eher bei den Klingonen. Wobei, diese blutige Komponente ist halt auch nicht geil. Also es ist halt irgendwie.
Da kriegst du halt Würmer.
Ja, entweder und alles roh und Blutwein. Also entweder Dracula oder Dschungelcamp ist halt beides nicht geil, ne?
Aber bei den Klingonen ist die Musik besser.
Ja, stimmt. Überall. Die Laune.
Wir kriegen auch hier die ersten Erwerbsregeln zitiert. Vor allen Dingen Nummer 208, die kennen wir aus Ferengi Love Songs in DS9. Sometimes the only thing more dangerous than a question is an answer. Und in der Folge werden außerdem noch die 21 zitiert, die kennen wir aus der Folge Rules of Acquisition bei DS9. Never place friendship above profit. Und die Regel 1, die kennen wir aus The Nagus und heißt: Once you have their money, you never give it back.
Ja. Wichtige, wichtige Regel auf jeden Fall.
Ja, aber keine wird neu eingeführt. Alles sind bekannte Regeln. Da siehst du mal wieder, Prodigy ist sich völlig bewusst, dass sie auf der Schulter von Giganten stehen. Ne?
So.
Dabei schlägt dann Nandi Dal einen Handel vor beim Essen. Sie gibt ihnen die Tarnvorrichtung, die ihr eh nichts nützt, weil sie kein Jemirium hat. Mhm. Im Austausch dazu begleiten die Protostar und ihre Crew Nandi zu einem nahegelegenen Planeten, auf dem es Remalit-Kristalle gibt. Einen davon will Nandi nämlich gegen eine Ferengi-Spuckpfanne austauschen.
Was auch immer das ist. Ugh.
Na gut, wenn die spucken müssen, dann machen sie das in diese Pfanne.
Ja, okay. Well.
Es gab da früher in Western-Saloons immer diesen Spucktopf.
Spucktopf, ja. Ugh. Ja, egal. Mhm.
Aber der Spucktopf war doch dafür da, dass die so Kautabak da reinspucken könnten.
Mhm, ja? Genau, ja.
Gibt es Ferengi-Kautabak?
Das weiß ich nicht. Vielleicht haben die ganz viel Speichelfluss.
Hm. Und dann gab's Ohrenschmalz.
Oh. Es gab's ja dann nochmal in der Geschichte, da gab's so Spuckröhrchen oder Näpfchen oder sowas, ne, für Tuberkulose-PatientInnen.
Achso, ja, das wird wahrscheinlich eher sogar davor gewesen zu sein, ne?
Richtig, ja, also rein zeitlich gesehen vermutlich ja. Wobei, also vor Western weiß ich nicht. Tuberkulose war auch hier um die Jahrhundertwende, oder? Ich erinnere mich an den Zauberberg.
Ah ja, okay, dann wird es ja so zeitgleich ungefähr.
Ja, so. Also die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts, also des vorletzten Jahrhunderts, also von 19 auf, ja, ihr wisst schon, 18.
Von 1999 auf 20.
Nee, ja.
Nee Quatsch, nicht. Moment. Von 1899 18. auf 1900.
Ja. Genau.
Aber das ist auch ungefähr die Zeit Wilder Westen, Westernfilme und so.
Wenn du das sagst.
Ich meine schon.
Ja. Ich weiß nicht, wann diese Western alles spielen, ehrlich gesagt. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber es stimmt, die haben auch zum Teil dann irgendwann schon Autos und so, ne? Ja.
So die ersten, genau. Ja. So, Nandi gibt vor, sie habe eine Pechsträhne an den Dabo-Tischen gehabt und bräuchte deswegen den Kristall.
Mhm.
Der Planet sei im Skaralik-System. Kennen wir noch nicht, aber wir waren ja noch nie in dem Raum, in dem sie gerade sind.
Mhm.
Und das Problem nennt Nandi auch sofort: Auf dem Planeten gibt es eine fortgeschrittene Zivilisation, die noch nie außerirdisches Leben getroffen hat. Also, Erstkontakt.
Oha.
Ja. Und dann gehen sie auf die Brücke und präsentieren ihre Ideen den anderen und alle sind sofort begeistert. Rock freut sich auf neue Freunde, weil Erstkontakt sind dann neue Leute, die sie kennenlernen kann. Gwyn freut sich auf die Gelegenheit zu kommunizieren, ne, weil sie ist halt super Sprachengenie. Dann, ja, ich bin die Erste, die mit denen kommunizieren kann. Wie geil ist das denn?
Ja, hätte auch Hoshi sagen können.
Ja, genau. Oder Uhura.
Oder Uhura.
Jankum freut sich darauf, dass er garantiert gut ankommt, weil er einfach sehr, sehr schön ist.
Ja.
Und Zero freut sich sowieso, aber er liest dann in den Gedanken von Dell, dass er gar nicht so begeistert von der Idee ist, wie er ihnen glauben macht, der Dell.
Ja.
Und Janeway unterstützt das dann auch. Sie muss der Crew nämlich erstmal eine Nachhilfestunde in Erstkontakt und die oberste Direktive geben.
Ja, das hätte sie vielen in der Vergangenheit geben können, aber gut, ist schön, dass es hier hochgehalten wird.
Ja, man muss sagen, diese Regel ist für die Sternflotte wirklich heilig. Die ist noch nie gebrochen.
Noch nie. Never, never, ever. Ja. Jean-Luc.
Außer vielleicht in TOS, in The Apple, als Kirk den Computer Wahl zerstört, der die Bewohner des Planeten kontrolliert, was ihre kulturelle Entwicklung erheblich beeinflusst.
Nein, das kann gar nicht sein. Oder in 150 anderen Inzidenz, wo...
Meinst du vielleicht in der Folge Pen Pals bei Next Generation, als Picard Data erlaubt, mit einem Mädchen von einem Prayer Warp Planeten zu kommunizieren,
ja,
was ihre natürliche Entwicklung stört?
Ja, er erlaubt es ja nicht so richtig, ne? Es ist so ein, mach irgendwie mal und dann rudert er ja zurück und dann ist aber schon zu spät und dann hintergeht Data Picard doch sogar noch die Anweisung.
Naja, aber er hat es auch nicht verboten.
Ja, irgendwann hat er schon gesagt, hör auf, meine ich.
Oder in Who Watches the Watcher, als ein Unfall quasi die versteckte Beobachtung der Sternflotte an den primitiven Mintakanern enthüllt und was einen Glauben an die Picard-Gottheit verursacht.
Ja.
Oder in Justice, als die Crew in die Gesetze der Edo eingreift, um Wesley Crusher vor dem Tod zu retten.
So. Das stimmt, ja. Weil er Rasen betreten hat, oder wie war das?
Oder in Redemption Part 2, als Picard indirekt in den klingonischen Bürgerkrieg verwickelt wird und damit die politische Entwicklung des klingonischen Reiches beeinflusst.
Das sagt halt Zeuge aus oder sowas, ne?
Ja. Oder in Dear Doctor bei Enterprise, als Archer und Phlox entscheiden, eine Heilung für die Valakianer zurückzuhalten, was in das Schicksal einer Spezies angreift. Oder in Voyager, in Prime Factors, so, wo die Besatzung der Voyager gegen die Direktive verstößt, um Technologie zu bekommen. Einfach so.
Ja, also das Kaffee hätte es auch sein können.
Oder in False Prophets, als Janeway und die Crew in eine Gesellschaft eingreifen, die von zwei Ferengis manipuliert wurde, wegen dieses Wurmlochs.
Ja, 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 ja.
Oder in Caretaker, so. Wo Janeway entscheidet, den Caretaker zu zerstören, um die Ukampa vor den Kazern zu schützen.
Hm.
So. Aber ansonsten ist es nie gebrochen worden.
Nee.
Wirklich, das muss man schon sagen.
Das also ist die Aufstand Regel ist für
die Sternflotte wirklich, wirklich heilig.
Star Trek, der Aufstand.
Ja, ich habe auch noch Enterprise Civilization, als Archer den Bewohnern des Kraber Planeten hilft, sich gegen so eine invasive Spezies zu verteidigen. Also es gibt, ja.
Ja, ja, genau. Ist ganz wichtig. Ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja. Aber Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ne? Also das heißt
die
ja
Regels
nicht, dass
sind die Regels.
Ja, das heißt ja nicht so, dass die, also es bedeutet ja nicht, dass die Regel schlecht ist deswegen.
Das stimmt, ja. Dell glaubt aber auch, dass sie die oberste Direktive schon nicht brechen werden.
Wie auch immer, aber egal, gut. Hochentwickeltes Volk, wir landen mit einem Raumschiff, ja.
Ja, Zero bemerkt zwar, dass Dell Zweifel an den Motiven von Nandi hat, aber sie ziehen es jetzt durch.
Ja. So.
Und wir sehen also wieder eine Landung der Protostar auf einem fremden Planeten. Shuttle war wieder aus.
Ja, und Beamen war zu kompliziert jetzt.
So. Genau. Und es ist ein extrem windiger Wüstenplanet. So.
Mhm.
Beim aktuellen Dune-Kinofilm frage ich mich, wo die Sandwürmer sind, wenn ich so sehe. So.
Die kommen ja dann irgendwie, ja.
Nandi hat alle Informationen von ihrer künstlichen Lebensform an Bord, Pick-Pox, bekommen.
Mhm.
Die ist ein fliegender Würfel, ne? Also sollte man mal im Hinterkopf haben. Zero vertraut Pick-Pox nicht und macht eigene Scans und erkennt, überall sind Lebensformen, überall um sie herum. Rock-Tuck folgert, dann sind sie vielleicht unsichtbar.
Mhm.
Und dann beginnt der Planet plötzlich mit Terraforming, kennen wir schon. Rund um sie herum bewegt sich der Sand. Auf einem Hügel sind plötzlich Lichtwesen sichtbar und dumpfe Töne begleiten das ganze Schauspiel. Gwyn deutet es als Kommunikation, kann aber nicht übersetzen, was hier passiert. Zero kann nicht wirklich die Gedanken lesen, aber deutet, dass die Wesen nicht glücklich zu sein scheinen. Und damit channelt Zero die innerliche Diana Troy.
Naja, gut. Es gibt einen Sturm, es gibt so eine etwas bedrohliche Haube über ihnen und irgendwie die Situation ist nicht so richtig entspannt, dass da vielleicht irgendwie, ja. Also ich finde, das liegt jetzt, liegt jetzt irgendwie jetzt nicht so weit weg.
Es wäre aber auch eine klassische Situation gewesen, in der Diana gesagt hätte, ja, ich spüre Verärgerung.
Ich fühle Furcht und Unsicherheit, ja, und Ärger.
Ja, klar, die haben uns gerade beschossen. So. Naja.
Ja.
Jenkin bringt es auf jeden Fall auf den Punkt, it's Murder Planet all over again.
Ja, stimmt.
Um sie herum schließt sich eine Kuppel. Gwyn will zumindest mit Gestik kommunizieren und bittet alle, sich auf den Boden zu legen. Gar nicht schlechte Idee, finde ich.
Ja, hilft ja auch bei den meisten wilden Tieren.
Ja.
Außer bei Bären.
Ja.
Oder Löwen.
If it's black, fight back. If it's brown, lay down. If it's white, good night.
Was ist das denn bitte?
Das ist, wie du mit Bären umgehen sollst.
Herzhaft.
Ja. Okay, cool. Also, sei froh, dass ich dir hier quasi präventiv schon mal das Leben rette.
So. Vielen Dank, ist sehr nett. Ich werde mir versuchen, das zu merken. Das heißt, eigentlich habe ich aber nirgendwo gute Karten, weil bei Eisbären ist...
Schwarzbären schaffst du.
Ernsthaft?
Rear Naked Choke und bitteschön. Das schaffst du.
Gegen Schienbein treten. Au!
Genau. Aber der Braunbär lieber nicht versuchen, lieber runterlegen und...
Die sind drei, vier Meter hoch ausgewachsen.
Ja.
Ja.
Und beim Eisbär...
Ja, es ist,
es ist vorbei. Ja. Wenn du den Eisbär siehst und du hast kein Gebäude, in das du reinlaufen kannst,
ja,
dann verabschiede dich von deinem Leben.
Schön, vielen Dank. Man lernt ja richtig was bei diesem Podcast.
Das ist kein Problem, gerne. Gerne wieder. So, wenn du irgendwann mal mit Markus Lanz in die Arktis ziehst, dann weißt du Bescheid.
Ach Gott, ja. Schnell zurück zu, genau, hinlegen. Oder
hinlegen, bringt aber nichts. Ja. Dann hat Gwyn aber eine weitere Idee. Hey, die arbeiten mit Harmonien. Und sie findet die Frequenz, auf der die Wesen kommunizieren, lässt die anderen ihren Tricorder auf diese Frequenz einstellen und das Unwetter verstummt. Dafür schießt vor ihnen jetzt eine Sandburg aus dem Boden und lädt sie zum Eintreten ein.
Und da habe ich mir gedacht, das hat dem Andi doch bestimmt gefallen. So eine ganz klassische First-Context-Szene.
Ja, schon. Also ja. Ich fand auch die Lösung wieder ganz nett. Ne? Also wir haben hier irgendwie eine Spezies, bei der man erstmal herausfinden muss, wie sie kommuniziert. Und das war natürlich sehr, sehr schnell erzählt, aber ich mochte das an der Stelle. Ja,
es wird ja alles ziemlich schnell erzählt, ne? Aber ich fand's auch ein schönes Ding. Irgendwie sehr, ja, einigermaßen ungewöhnlich, ne? Für so einen First Contact. Und ja, hat mich auf jeden Fall irgendwie an Discovery erinnert, oder?
Ja. Ne? Discovery hat das sehr, sehr komplex erzählt in der vierten Staffel, aber ähnlich.
Ja, genau.
Dann gehen wir mal kurz in die kürzeste B-Story einer Folge ever, glaube ich. Nämlich in eine einzige Szene, die ungefähr 20 Sekunden dauert.
Ja.
Und das ist die B-Story dieser Folge. Janeway analysiert in der Zeit weiter die Aufzeichnungen der Protostar unter Captain Chakotay. Und als sie ein Bild vom Moment des Enterns vergrößert, sieht sie Dreadnought.
Weiß aber nicht, wer er ist.
Genau, weil sie den auf dem Kellerplaneten nämlich nicht mitbekommen hat. Deswegen kann sie mit den Bildern gar nichts anfangen.
Schade eigentlich, dass sie nicht mehr aus dem Fenster geguckt hat.
Schade.
Ja.
Aber ich habe sofort. Das war's mit der Behandlung.
Das war's mit der Behandlung. Ich habe sofort gedacht, als ich im Cold Open diesen Spalt gesehen habe, da kann man doch Augen sehen, oder? Da kann man doch Augen sehen. Ich war sehr froh, dass das dann noch wirklich passiert ist.
Ja, aber wir haben es ja so ein bisschen geahnt, dass es im Prinzip der Diviner sein müsste, beziehungsweise Dreadnought, aber. Wir wissen ja auch immer noch nicht, da scheint es ja noch irgendwie eine übergeordnete Macht zu geben über dem Diviner und Dreadnought,
ja,
die vielleicht auch gar nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis haben, was wir uns in den ersten Folgen gesehen haben.
Nee, genau. Und das ist ja irgendwie gar nicht so richtig klar, wer da jetzt irgendwie wirklich die Oberhand hat oder ob sie am Ende irgendwie vielleicht sogar sowas wie gleichgestellt sind und dann ist einfach noch eine Höhe, also es gibt ja auf sich noch eine höhere Macht. Ja, es bleibt alles im Ungewissen, was diese Handlung angeht.
Das ist bestimmt der Chakotay, wo wir gerade eben bei dem Minterkanon waren.
Es wird nicht passieren, nein, das war's. Nein. Ich glaube, wir werden Chakotay nicht mehr wiedersehen.
Ah, das weiß ich nicht. Das weiß ich, die führen den noch nicht für zwei Sätze ein. Das wäre schon, also, ja, das glaube ich nicht. Nee, da kommt noch ein bisschen was.
Ah, meinst du, okay.
Die finden den auch noch. Der muss ja irgendwo sein. Die finden den und der wird zurück in die Föderations-Area geschickt.
Naja, oder er ist
tot?
Ja.
Du meinst, sie machen das wirklich, dass sie ihn offscreen haben sterben lassen?
Das wäre schon ganz schön bitter, ne?
Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, also selbst, das machen sie noch nicht mal mit Chakotay.
Na, mit Harry Kim vielleicht. Nein. Vielleicht. Ja, egal.
So, wir gehen zurück in die A-Handlung. Zero erkennt anhand der Formen im Palast, dass die Spezies wirklich fortgeschritten ist. Großes mathematisches Wissen.
Ja.
Das erkennt man daran, dass sie Klangwellen nutzt, um Materie zu formen. Acoustic Terraforming. Und weil sie das über Kymatik, also Cymatics machen, nennt Rock Taxi Samary.
Ja, und der Rest so, whatever.
Fortschrittsgrad einordnen. Das macht man bei Star Trek ja oft mit der Kardaschow-Skala. Mhm. Weißt du noch, da haben wir auch mal drüber gesprochen.
Wirklich?
Ja.
Gib mir noch zwei Stichworte.
Das ist eine real existierende Skala. Die wurde vom russischen Astronomen Nikolai Kardaschow entwickelt und ist so ein hypothetisches System zur Messung der Technologie beziehungsweise des technologischen Entwicklungsstands einer Zivilisation, basierend aber nur auf der Menge an Energie, die sie nutzen kann. Und wir hatten darüber gesprochen in Staffel 4 Discovery, weil die Spezies sehr, sehr viel Energie nutzen konnte.
Ja.
Da gibt es Typ 1 Spezies, das sind planetarische Zivilisationen, die kann die verfügbaren Energiequellen des Heimatplaneten vollständig nutzen und kontrollieren. Also geologische, hydrologische, atmosphärische und biologische Prozesse. Mhm. Da sind wir jetzt gerade. Also mehr und mehr entwickeln wir uns zu einer Typ 1 Zivilisation.
Ich wollte gerade sagen, angekommen sind wir da eigentlich noch nicht so richtig, aber genau. Wir sind auf dem Weg dahin, ja.
Wir sind auf dem Weg dahin, hier wirklich alle Energiequellen des Heimatplaneten vollständig zu nutzen. Mhm. Beziehungsweise auch insofern, wie wir es brauchen. Also die Energie, unser Energiebedarf ist tatsächlich gerade noch endlich.
Ja, so. Ja, genau.
Typ 2 wäre eine stellare Zivilisation, die kann die gesamte Energie ihres Heimatsterns nutzen und kontrollieren. Das wird dann so mit Strukturen wie Dyson-Sphären hypothetisiert. Das haben wir ja auch in Staffel 4 von Discovery gesehen. Also diese Dyson-Sphären, das sind so Ringe quasi um einen Stern herum, um dessen Energie quasi aufzunehmen.
Ja.
Ja.
Wird, glaube ich, irgendwo in TNG eingeführt, ne?
Genau.
Ich glaube, da gibt es auch eine Folge, die genauso heißt oder so, ne?
Das kann gut sein, aber ich glaube, die Dyson-Sphären sind nicht ein Ding von Star Trek, sondern das ist ein hypothetisches Konstrukt, das es auch schon vor Star Trek gab.
Ja, ich glaube auch. Ich meine auch mal da was in der Wissenschaftssendung zugemacht zu haben, in der ich ab und zu mal Dinge sage.
Wenn es die jetzt noch als Podcast gäbe, ne, dann könnte man das verlinken.
Aber gibt's bestimmt, komm, ich suche das mal in der Zwischenzeit, während du weiter erzählst.
Es gibt noch Typ 3, die galaktische Zivilisation, die könnte die Energie der gesamten Galaxie nutzen und kontrollieren. Wäre also in der Lage, Energie von Milliarden von Sternen zu nutzen und interstellare Reisen damit durchzuführen, beziehungsweise auch intergalaktische Reisen, ne? Also zwischen unterschiedlichen Galaxien hin und her zu reisen. Ja. Und da ist jetzt die Frage, um diesen Fortschrittsgrad einzuordnen, weil das versuchen ja unsere Prodigies, müsste man jetzt fragen, was sind die Samary? Die sind ja eine ziemlich spezielle Gruppe, nutzen nicht nur einfach Energie wie wir Sonnen- und Windenergie, sondern sie haben ja so eine besondere Beziehung zu diesen harmonischen Schwingungen auf ihrem Planeten, dank der Kristalle, wie wir später noch erleben. Das ist ihre Art, mit ihrer Umgebung zu interagieren und sie zu kontrollieren. Wären also eher eine hochentwickelte Typ-1-Zivilisation, weil sie im Grunde alle Ressourcen ihres Planeten nutzen können. Aber sind noch nicht so weit, dass sie die Energie eines ganzen Sterns anzapfen könnten. Das wäre Typ 2. Sind also ziemlich fortgeschritten auf ihrem Gebiet, aber immer noch mit beiden Füßen auf ihrem Heimatplaneten.
Aber meinst du, das ist tatsächlich, also die zapfen da die Energie an oder entsteht die Energie durch die Schwingung, die, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was da wie was bedingt, so, ne? Oder würdest du jetzt sagen, irgendwie diese Kristalle und das, der Umgang mit ihnen ist quasi schon Energiegewinnung, so wie wenn wir die, weiß ich nicht, thermische Energie aus dem Boden anzapfen bei einer.
Ich glaube schon. Also zumindest ist die Erklärung, die hier in Prodigy gegeben wird, nämlich Kymatik, das kennt man ja und das ist im Prinzip sowas wie Energiegewinnung durch bestimmte Resonanzwellen. Und das wird ja nachher auch nochmal erklärt. Da habe ich auch nachher noch einen kleinen Blog zu.
Ja.
Aber ich kann dir, also Kymatik ist eine ziemlich coole Sache. Geht darum, wie Schallwellen physikalische Medien wie Sand, Wasser oder sogar kleine Partikel beeinflussen können und sichtbare Muster erzeugen können. Und da gibt es immer so Experimente, zum Beispiel von so großen Lautsprecherfirmen wie Bang & Olufsen und sowas. Ne?
Ja.
Wenn du so einen Lautsprecher unter so eine Platte setzt und darauf Sand streust und dann eine bestimmte Frequenz durch diese Lautsprecher jagst, dann ordnet sich der Sand in bestimmten Mustern, die von dieser Frequenz abhängen.
Stimmt, ja. Ja, das ist mega spannend, weil ich nicht raffe, wie es funktioniert.
Genau, aber das ist Kymatik. So. Mhm. Und das ist quasi, dass Schwingungen und Frequenzen die materielle Welt beeinflussen können. Und das funktioniert natürlich nur mit Energie. Ja, das wird bei uns jetzt wird's in der Kunst verwendet, so ein bisschen, ne? Manchmal auch in der Wissenschaft, um überhaupt zu verstehen, wie so Schwingungsphänomene in Natur und Technik funktioniert.
Ja.
Und ist dann quasi so eine Brückentechnologie, könnte man sagen, zwischen sichtbarer Wissenschaft und Welt der Schwingungen quasi oder sowas. Keine Ahnung. Da gibt's garantiert auch ziemlich viel Geschwurbel drumherum um diese Schwingungen, so.
Ja.
Aber es gibt auch reale Wissenschaft, diese Kymatik eben.
Ja, ja, spannend.
Nandi ist das auf jeden Fall alles egal, wenn sie nur diesen Kristall bekommt.
Also das wird immer klarer, ne? Also ja. Wo sie so unterwegs ist. Ja.
Genau. Also wenn die anderen da mit großen Augen vor allen Sachen stehen, dann sagt Nandi, ja, komm, Profit, Profit, Profit. Das ist halt eine Ferengi-Frau.
Ja.
Und wir wissen ja, Ferengi, das sind reine Profithaie.
Ja.
Quasi. Speziesismus at its best. Sie landen in einer großen Halle und als sie in der Mitte sind, geht ihnen der Zugang zu. Hinter ihnen.
Mhm.
Jenkin bekommt auch kurz Panik und dann eröffnet sich auch ein Loch im Boden und sie rutschen in eine tiefere Region des Sandpalastes. So. Und dort kommen sie in eine Art Thronsaal. Da ist es dann erst sehr ruhig und dunkel und dann leuchten plötzlich nacheinander Kristalle auf, die an Fassungen von der Decke hängen. Und es ergibt sich eine Harmonie. Die Harmonie der Symmachie. Oder Kymari. Die erscheinen dann auch auf Balkonen am oberen Rand der großen Halle, Lichtwesen mit nahezu humanoider Struktur. Also sieht so ein bisschen humanoid zumindest aus.
Ja. Sehen ganz freundlich, eigentlich ganz freundlich aus, ja.
Zero analysiert, jeder Kristall hat eine einzigartige Frequenz und mit der Harmonie können die Symmachie sogar Materie verändern. Wenn wir von so Kristallen sprechen, die ihre eigene Frequenz haben und vibrieren können, dann ist das nicht völliger Quatsch, tatsächlich.
Mhm.
Wir nutzen so eine Technik, zum Beispiel bei Quarzuhren, in diesem Prinzip, also die Kristallen in den Uhren schwingen wirklich bei so einer sehr spezifischen Frequenz, was dann hilft, die Zeit genau zu messen. Also das ist echte Wissenschaft. Messbar, wiederholbar, ziemlich praktisch.
Okay.
Aber wenn du jetzt zu diesem Teil mit der harmonischen Resonanz kommst, ne, die Materie umwandelt und der Vorstellung, dass Kristalle so eine Art Superkraft haben, die über natürliche physikalische Gesetze hinausgeht, das ist Kappes.
Okay.
Also es regt die Vorstellung an, sorgt für tolle Stories, aber in der realen Welt, in der WissenschaftlerInnen und IngenieurInnen arbeiten, haben wir nichts, was auch nur annähernd in diese Richtung geht. Wir können Materie nicht einfach mit der Kraft von Kristallschwingungen umwandeln oder kontrollieren.
Schade.
Ja. Aber Gwyn sagt noch den schönen Satz, every crystal matters.
Ja,
auch die Schwarzen.
Ja, ja. Das find ich auch ganz schön, ja.
Können wir auch schon wieder rausschneiden. Naja, gut, wir schneiden ja nicht. Nandi lässt sich nicht auf die Faszination der anderen ein und geht nun in den Handelsmodus. Sie bietet den Ferengi Spucknapf als Geschenk an und fordert ein Geschenk zurück. Und das gibt es dann auch in Form einer wunderbaren Harmonie.
Und alle feiern's und Nandi halt nicht so richtig.
Ja, und Jenkem. Ja. Der muss natürlich dagegen argumentieren und sagt, dass es das Schrecklichste ist, was ich jemals gehört habe. Dabei aber Tränen in den Augen. So. Ja, Nandi will sich nicht zufrieden geben. Sie pflückt deswegen ein paar Kristalle und sofort bricht die Harmonie zusammen. Dell will sie aufhalten, das sei nicht der Deal gewesen. Und die anderen fragen, Deal? Hast du uns belogen? Mhm. Und ich denke, naja, eigentlich nicht. Weil er wusste zwar, dass Nandy nicht mit offenen Karten spielt, aber er hatte ja doch dieselbe Info wie die anderen, oder?
Na, er hat ja von Kulturaustausch geredet. Ne? Ich glaube, darum ging es. Wahrscheinlich hat er den anderen auch irgendwie gesagt, es geht um Kulturaustausch. Also nicht um irgendeinen Deal. Also er hat den Deal ja mit Nandy verschwiegen.
Aber sie benutzen doch genau dieselbe, benutzen nicht das genau dasselbe Bild im gemeinsamen Gespräch wie dann diplomatischer Austausch.
Genau. Und das ist es ja nicht. Also es geht ja darum, dass Nanny halt diesen Kristall haben will. Also ja, man kann natürlich hinterfragen, warum die davon ausgehen, dass sie da wirklich eine diplomatische Mission an Start bringen mit dieser Ferengi-Dame. Also was daran diplomatisch sein sollte am Ende. Aber vielleicht wissen die alle nicht, was ein Ferengi ist.
Also sie sagen im gemeinsamen Gespräch, es ist ein diplomatischer Austausch. Und dann sagen sie auf der Brücke, es ist ein diplomatischer Austausch.
Ja, siehste. Dann kann man auch schon mal überrascht sein, wenn es dann plötzlich um irgendeine Art von Deal geht.
Ja, aber der Deal, den haben sie ja vorher auch als diplomatischen Austausch besprochen. Diplomatischer Austausch kann ja durchaus im gegenseitigen Übergeben von Gastgeschenken liegen. Passiert ja auch, wenn wir unseren diplomatischen Austausch zwischen unterschiedlichen Nationen hier haben. So.
Klar, aber ich glaube, dass es, dass Dallas schon klar gewesen ist, dass Nandy es nicht bei einem freundlichen Austausch belassen wird, wenn das irgendwie schief geht, oder? Also, dass das mit diesem diplomatischen Austausch war ja alles so ein bisschen inszeniert mit dem kleinen Spucknapf-Metallzeug und so weiter.
Ja, es ist inszeniert, aber ja, es ist so ein bisschen die Parallelität zum diplomatischen Austausch der, keine Ahnung, Holländer mit den amerikanischen Ureinwohnern. Ne, so. Wir geben dir Glasperlen und ihr gebt mir dafür Manhattan.
Ja, ja, klar.
Also New Amsterdam. Mhm. So. Ja, aber also ich würde schon sagen, das ist zwar unverhältnismäßig, aber es gehört noch in den Bereich diplomatischer Austausch. Also so völlig gelogen finde ich das nicht.
Ja, aber nichtsdestotrotz wussten die halt nichts davon, dass es da irgendwie einen Deal im Hintergrund gibt und dass man diesen diplomatischen Austausch eigentlich nur unterstützt, damit es dann hinterher ein Cloaking-Device gibt und so. Ich glaube, da waren die doch alle nicht eingeweiht, oder?
Na gut, das kann schon sein. Zumindest wird es uns nicht gesagt.
Ja.
Die Höhle im Palast wird auf jeden Fall erschüttert. Nandy stolpert und ihre Kristalle fallen auf den Boden. Sie schnappt sich einen, schießt mit den Phasern auf die andere und läuft los. Dell, Gwyn und Zero wollen irgendwie das Problem so im Keim ersticken, schnappen sich die restlichen Kristalle, setzen sie wieder ein. Aber einer fehlt, der den Nandy hat mitgehen lassen.
Ja.
Also ist die Harmonie nicht hergestellt, weil every crystal matters.
Ja.
Und sie flüchten. Sie flüchten durch die zusammenbrechende Höhle. Kurz vor dem Ausgang schickt Dell die anderen in Richtung Protostar und er selbst konfrontiert Nandy und kämpft mit ihr.
Die übrigens auch in Richtung Ausgang läuft. Ne? Also alle laufen ja, genau. Jetzt irgendwie Richtung Ausgang.
Zwei Ausgänge offensichtlich. Ja. Ne? Einer in Richtung Protostar und einer da aufs offene Feld,
ja.
Wo sie jetzt kämpfen. Sie beißt ihn und macht ihm klar, dass sie ihn nicht verloren, sondern verkauft hat. Und von dem Geld hat sie Pickpocks gekauft. Der nervt sie nicht so.
Upsi. Ja,
relativ hart. Ja. Ne? So. Und dann enttarnt sie ihr Schiff. Dell wird klar, dass sie das Chimerium der Protostar gestohlen hat, weil sonst hätte sie sich nicht tarnen können.
Klar.
Es war alles ein Con. Ein Schwindel.
Ja. So. Groß angelegt. Fies. Ja.
Ja. Dell bricht auf dem Planeten zusammen, entschuldigt sich beim Planeten. Der Sandsturm wird dichter, aber im dichten Sandsturm, mit dem er kaum noch zu sehen ist, wird Dell dann weggebeamt.
Ja, Gott sei Dank haben sie das mit dem Beam noch rechtzeitig entdeckt.
Genau, Jenkem hat es geschafft. Und das, obwohl Dell sein Combat verloren hat. Schlauer Jenkem.
Mhm.
Aber verloren? Nein. Dell hat das Combat auf den Kristall geklebt und mit dessen Hilfe beamt er den Kristall jetzt vom Ferengi-Schiff auf den Planeten wieder an eine der Hängefassungen. Sofort stellt sich die Harmonie des Planeten wieder her.
Sehr geschickt. Also mehrfach geschickt. Also einmal das mit dem Transporter natürlich. Oder mit dem Combadge und auch geschickt, dass sie offensichtlich wussten, wo das Ding genau hingehört. Also ist ja gar nicht so einfach in so einer terraformenden Sanddüne.
Voll. Aber die oberste Direktive ist trotzdem verletzt, denn das Combadge verbleibt ja als Verunreinigung der lokalen Kultur auf dem Planeten.
Ja, aber das finden die irgendwie auch ganz spannend. Wahrscheinlich gibt es ja jetzt auch wieder so eine Star Trek oder Föderationsanbetungsnummer.
Wahrscheinlich. Es gab einen Produktionsfehler.
Ach.
Dell hat Nandy ausgetrickst und sein Abzeichen auf diesen Remalit-Kristall gelegt, damit Prodigy zurück zum Samari beamen kann. Nur, dass er tatsächlich immer noch das Abzeichen trägt, als Nandy ihn beißt und er in den Sand fällt.
Ups, alles klar. Ja, kann passieren.
Also ich glaube, sie haben vorher diese Szenen gemacht, danach gemerkt, oh, wir wollten das doch noch irgendwie auflösen.
Ja, merkt bestimmt keiner.
Die Crew geht wieder auf die Brücke. Dell ist traurig wegen des Vertrauensbruchs. Und natürlich auch, weil es wieder irgendwie seine Identität ein Stück weit ankratzt.
Ja, klar.
Rock Tuck hingegen ist froh, dass sie alles repariert haben. Und Janeway macht ihr aber deutlich, Unsinn. So.
Mhm.
Quintessenz von Janeways Rede. Die Crew hat echt Mist gebaut. Sie haben zwar die Kristalle zurückgegeben, aber der Schaden ist passiert. Beim ersten Kontakt mit der fremden Spezies haben sie versucht, diese auszunutzen. Total gegen die oberste Direktive und völlig ohne gute Absichten. Sie haben nicht nur gegen die Regeln verstoßen, sondern auch ihr, also das der Spezies, und Janeways Vertrauen missbraucht. Kurz gesagt, nicht cool, Team.
Ja, und es ist krass, weil sie sich ja offensichtlich wirklich, also aufregt, ist vielleicht das falsche Wort, aber also vielleicht aber auch das Richtige. Also sie ist ja schon angegriffen so, ne, und redet ja selbst von missbrauchtem Vertrauen. Und ich meine, wir reden ja immer noch von einem Hologramm, ne? Also die ist schon ziemlich weit entwickelt, ne?
Ja, es ist halt so ein Der Doktor-Hologramm. Das ist schon so ein Louis Zimmerman-Ding.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Ja, die anderen schleichen dann betroffen weg, außer Dell und Gwyn. Dell bedauert sich vor allem selbst. Ne? Ich sag so, ja, wie konnte Nandy ihn so verraten? Und Gwyn vergleicht die Situation mit dem Diviner und ihr selbst. Auch ihr Vater hat sie für einen höheren Zweck verraten.
Ja. Ja, und sie sagt auch, also sie versteht den Schmerz, weiß aber auch noch nicht genau, wann er jetzt wieder aufhört, ne?
Ja, genau. Sie würde gerne sagen, dass der Schmerz schnell aufhört, aber da kann sie ihm keine Hoffnung machen.
Ja.
Jetzt stehen sie da ohne Tarnvorrichtung, ohne Temerium, nur mit Erkenntnissen. Und das kann Gwyn auch kaum schönreden, ehrlicherweise. Auch die Erkenntnisse sind nicht genug wert, als dass man jetzt die Situation irgendwie schönreden könnte.
Ja, also echt ziemlich beschissene Situation. Da kann man schon mal festhalten. Da kann man eigentlich im Endeffekt nur hoffen, dass was Nandy am Ende noch irgendwie gesagt hat, ne, man sieht sich irgendwie immer zweimal oder nee, also wir sehen uns wieder oder so, dass dieses Treffen dann vielleicht für irgendeine Art von Wiedergutmachung sorgt, wie auch immer das sein mag.
Ja, Nandy sagt ja gar nicht, dass wir uns wiedersehen. Ne? Sie hält auf ihrem Schiff auf jeden Fall nicht lange still. Pickpox macht sie darauf aufmerksam, dass ein Kopfgeld auf die Protostar ausgesetzt ist.
Mhm.
Also öffnet Nandy einen Kanal zur Rev-12, um den Diviner zu rufen. Jetzt habe ich auch endlich gecheckt, dass das Schiff Rev-12 heißt. Ich dachte immer, das wäre ein Protokoll.
Ach so, ja, das habe ich aber auch nicht gerafft. Ja. Weil wir hatten ja noch überlegt, ob nicht möglicherweise das Schiff auch Tars Lamora heißt. Lamora,
ne? Ja. Nee, das scheint Rev-12 zu heißen.
Okay. Tja, dann
wofür
wird
auch
die
immer
nächste.
REV steht. Also das kann natürlich auch wieder ein Akronym sein für
Resting Evil Vehicle. Okay.
Restless Evil Vehicle. Ja, finde ich gut. Das Restless Evil Vehicle.
Oh Gott.
Ja. Damit sind wir am Ende. Wir haben schon wieder es geschafft, ungefähr in einer Stunde zu besprechen, wenn ich nicht am Anfang meinen Ausbruch von Kulturpessimismus gehabt hätte.
Ja, das stimmt. Ja. Aber gut, Dinge müssen halt auch irgendwie verarbeitet werden.
Dinge müssen raus, genau.
Ja.
Was sagst du jetzt?
Bin ich dran? Ist auch egal, ne?
Ja, du bist dran, glaube ich.
Ich fand es wieder echt ziemlich gut. Also Ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit. Ne? Ich bin wieder überrascht gewesen, wie viel die in diese Kürze der Zeit hineingefropft bekommen. Das sind ja dann irgendwie einfach gut 20 Minuten. Und das ist eine Folge, wie man sie auch in TNG sich eigentlich hätte angucken können. Vermutlich mit weniger, also vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr B-Stories am Ende. Aber ich fand sie wieder echt schön erzählt. Ich fand diesen First Contact toll. Ich fand irgendwie diesen Planeten mit diesen Wesen irgendwie echt cool. Wir haben vieles erfahren über unseren Hauptcharakter. Es hatte irgendwie alles eine Fallhöhe. Es tat schon auch ein bisschen weh. Also man konnte mitleiden mit Dal und dem, was dann da so passiert ist. Also ich fand wieder eine rundrum gelungene Folge, wo ich wenig irgendwie sehe, was jetzt irgendwie total bescheuert war. Sie haben das Beamen endlich gefunden. Sie sind ein Stück weit weitergekommen, was dieses Mysterium da angeht, was mit der Chakotay-Crew passiert ist. Ich finde es nach wie vor spannend und es war eine schöne Planet of the Week-Folge. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen aus meiner Perspektive.
Ja, ich stimme zu. Ich würde halt auch, ich würde fast sagen, dass Planet of the Week Folge fast ein bisschen despektierlich klingt für eine Folge, in der du zwar den Planet of the Week hast, aber in der Prodigy einmal mehr beweist, dass sie es absolut können, Horizontales und Vertikales zu erzählen,
ja,
gemeinsam zu zusammenzubasteln. Ja, ja. Ist natürlich mit so einem Grundvorhaben, das ja zweigleisig ist, nämlich einerseits den Prodigies und natürlich auch den ZuschauerInnen irgendwie Star Trek beizubringen, ne, inklusive aller Technologie, und auf der anderen Seite eben dieses die Story von der Flucht vor dem Diviner zu erzählen. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um irgendwie Planet of the Week Folgen zu machen,
ja,
und gleichzeitig eine horizontale Geschichte weiterzuerzählen. Aber das funktioniert halt auch ziemlich gut. Und da, die Wahl hatten alle Serien, dass sie das genauso machen. Und Prodigy wählt hier diesen Weg und, finde ich, macht diesen Weg auch sehr, sehr gut. Da muss zum Beispiel Strange New Worlds ein bisschen mehr konstruieren, um wirklich eine horizontale Geschichte neben ihren vertikalen Geschichten zu erzählen.
Ja, und die haben viel mehr Zeit. Das ist schon echt ganz spannend, ne?
Ja,
ich meine, genau. Vielleicht gehen die noch ein bisschen deeper in die Charaktere rein, aber ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als würde das hier alles total an der Oberfläche bleiben. Ne?
Also, genau, also das war jetzt auch überhaupt keine Kritik an,
ja,
Strange New Worlds,
naja,
sondern eher nochmal herausgestellt, wie gut Prodigy das hier macht.
Ja.
Sodass ich wirklich die ganze Zeit Bock habe, das schnell noch weiter zu gucken und gerade mit diesen Halbstundenfolgen ist es dann für mich dann doch schon schade, dass wir dann doch nicht jeden Tag aufnehmen.
Da kommen wir wahrscheinlich auch noch hin, wenn wir so weitermachen, ja.
Ja,
ja, ich finde auch, es macht echt total Spaß. Also es ist so, ich freue mich auf die Folgen, ich bin dabei, ich mag die Charaktere irgendwie und bin nach wie vor echt erstaunt. Also macht Spaß, cooles Teil.
Dann machen wir doch einfach nächste Woche weiter.
Das machen wir so. Also vielleicht auch diese Woche. Oder ach so, nee, es ist ja auch, bei uns ist auch bald nächste Woche. Du hast recht. Nächste Woche ist in allen Dimensionen demnächst.
Das ist richtig.
Ja.
In allen uns bekannten Dimensionen.
So sieht's aus. Auch Grüße an alle bekannte Dimensionen.
Genau. Grüße gehen raus. Auch an das Multiversum.
Gottes Willen.
Dementsprechend tschüss, Sebastian.
Tschüss, Andi, und kommentiert gern weiter. Wir werden eine Lösung finden, um mit euren Kommentaren auch gebührend umgehen zu können.
Lesen tun wir sie.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.